Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 37 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, im Weihnachtsendspurt, oder? Wie kann man das jetzt sagen?
Endspurt.
Eine Woche, beziehungsweise eine Woche und ein Tag sind es noch.
Ja, vor allen Dingen ja die untypische Konstellation, dass wir jetzt den vierten Advent haben am Wochenende und dann ja immer noch ein paar Tage bis Weihnachten ist. Tada, ist ja auch mal selten
in dem Sinne. Das weiß ich gar nicht, das ist so selten, ja?
Ja, also zumindest in der Konstellation eher untypischer. Nur den Advent hat lang. Der erste Advent war ja schon im November, ne?
Stimmt, ja. Ja, aber also, wir haben auf jeden Fall Endspurt für bis zu Weihnachts, war ja Ende der Weihnachtszeit und dann natürlich auch Endspurt des Jahres. Auch wenn es
Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke gekauft, weil langsam wird es kritisch. Also zumindest bei Apple gibt es quasi nichts mehr.
In den Läden hatten die eh nichts irgendwie, nichts von den neuen Sachen, ne?
Also, nicht nur in den Läden, sie haben generell fast nichts mehr.
Ja, gut. Ne? Ja, nö. Also Apple verschenke ich eher selten. Vom Preis her.
Es sind noch ein paar Geschenke unterwegs, aber sollte eigentlich alles passen.
Ich habe auch heute noch was bestellt, das kommt Freitag an. Mhm. Ist aber nicht direkt für Weihnachten, aber
Ich stellte mit Überraschung heute fest, dass ich jetzt schon seit 2 Tagen keine Pakete mehr bekommen habe und dachte mir, ja, hast ja auch nichts mehr bestellt.
Ja, das ist unüblich bei dir, das stimmt.
Das ist ganz untypisch.
Ja, das stimmt. Normalerweise klingelt bei dir ja 3 Postboten an einem Tag, also das ist schon ungünstig. Ich krieg morgen noch ein Paket, nur so.
Yippie!
Ja, das und Freitag dann, also ich gleich das mal aus.
Ich eifere mit dir morgen.
Ja, genau. Also, aber fangen wir mit unserer Themenliste an, die heute doch länger ist als gedacht. Aber mit kleineren Themen, sagen wir es mal so. Genau. War ja nichts Weltbewegendes in der letzten Woche.
Ja, wir gehen so aufs Winter-Sommerloch zu.
Wir reden die ganze Zeit von irgendwelchen Löchern. Bisher hatten wir noch keine. Also.
Ja, gibt es da einen Ausdruck für, so wie das Sommerloch im Winter, überlege ich gerade. Also die Weihnachtszeit ist ja dann auch eigentlich eher so ereignislos meistens, ne?
Ja.
Ja, aber einen extra Begriff dafür gibt es nicht. Sommerloch,
Ja, ne? Zwischen den Jahren vielleicht.
Gefrorene aber das ist nicht Zeit so. Vielleicht. Das wäre doch was.
Gefroren?
Ja, gefroren.
Ja, dieses Jahr friert nichts.
Ja, also einmal hat es bei uns hier schon gefroren, doch.
Ja, aber, naja gut, bei der aktuellen Wetterlage hier, ja, wir wissen, Sascha ist nicht am Heizen. Haben wir das überhaupt schon mal erzählt?
Entschuldigung.
Also ich hier seit einem Monat am Bollern.
Bei 20 Grad in der Bude, beziehungsweise 20,5 Grad heize ich nicht.
20 ist viel zu kalt.
20,6. Und ich sitze im T-Shirt, das möchte ich nun mal sagen.
Ja. Der Junge hat einfach fliegende Hitze. Ja gut, aber wir schweifen ab für den Anfang.
Wir doch nicht.
Nein, deshalb, wer kann den aufschweißen?
Also unser erstes Thema ist, ist interessant und zwar, also wirklich interessant, das klang jetzt ironischer, als es eigentlich gemeint war. Und zwar,
schlecht.
Ja, schlecht, also egal. Ja, also Chrome ist bad. So, das ist jetzt, also Chrome ist schlecht, das ist jetzt unser erstes Thema. Was verwunderlich ist, dass solch ein Nicht-Apple-Produkt oder Thema bei uns zu Hause ist, aber es ergibt sich aus der Software raus, dass es hier reinpasst. Also nicht aus der Software, sondern aus dem Problem raus. So.
Ne? Ja, also der Hauptgrund, warum wir kein anderes Thema davor haben, ist, es gibt kein anderes großes Thema. Und das ist das Einzige, wo wir jetzt irgendwie sinnvoll mal was drüber sprechen können. Deswegen fangen wir damit an. Lass mich vielleicht mal gerade einsteigen hier. Sagt euch der Name Lauren Brichter was? Der Herr Brichter, wie er geschrieben ist? Nee. Also, aus der Historie. Tweetbot, mal so eure... Tweety, mal so eure...
Achso, ja, Tweety, damals. Klar.
Okay, also Lauren Brichter, der ursprüngliche Entwickler von Tweety, also dem ersten Third-Party-Twitter-Client, den es für iOS gab, der, ne, bevor es einen von Twitter selbst gab, der dann letzten Endes legendäre Geschichte von Twitter gekauft worden ist. Lauren ist dann auch Twitter-Employee gewesen eine Zeit lang. Dann haben sie dort dann unter seiner Aufsicht Sachen gemacht, wo er sehr unglücklich mit gewesen ist, und dann ist er sehr schnell gegangen, und seitdem ist das Ding nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden, was eine tolle App war, und irgendwann haben sie es dann mal neu geschrieben, aber letzten Endes, also Lauren Brichter auf Tweety-Fame, wie man so schön sagt, ja, und hat noch ein paar andere Sachen danach gemacht, so Spiele und solche Geschichten, ist also ein relativ bekannter Entwickler in der Szene, ne? Und ist jetzt auch so niemand, wo man so sagen würde, ja, laberste Jung, ne? wenn er irgendwas erzählt.
Also er ist recht vertrauenswürdig.
Genau, so würde ich ihn einstufen. Also er redet auch nicht viel, wenn er auf Twitter mal was sagt. Und wenn, dann hat das schon normalerweise Grund. Und ja, also in diesem Fall sprach er Performance-Probleme mit Chrome an. Genau genommen eigentlich seltsame Performance-Probleme, denn er berichtete, dass er ein System hatte, welches sich sluggish benimmt. Sluggish ist so nicht so sauber ins Deutsche zu übersetzen, aber so, wie sagt ja, man das am besten? Schlammig,
so
ne? Ja, Reaktion.
Träge.
Sagen wir mal träge. Ja, genau, träge am ehesten. Ja. So, und hat also ein System gehabt, was sich träge verhalten hat, und hat sich gefragt, was denn da der Grund sein könnte. Und durch Spielerei hat er letzten Endes dann Chrome in Verdacht gehabt, und konkreter nicht nur Chrome, die App selbst, sondern den Keystone-Updater, den Chrome im Hintergrund installiert. Genau genommen nicht nur Chrome, sondern alle Google-Apps. Das hatte schon mit Google Earth damals angefangen. Ich kann mich auch schon daran erinnern, den aus der Launch-Items-List immer wieder mal rausgenommen zu haben, diesen Keystone-Updater. Deswegen kenne ich den auch ganz gut. Der Hintergrund, um da gerade leicht abzuschweifen, ist, das ist mir damals schon immer aufgefallen, dass der viel zu häufig gelaufen ist. Der wird zwar nur mit einem Timer getriggert, läuft also nicht die ganze Zeit, aber startet jede Stunde einmal. Und das ist natürlich ein bisschen überflüssig für einen Updater.
Ne? War richtig, so. Ja.
Und das ist jetzt schon seit Google Earth, also seit Jahren, Jahren, Jahren.
Ja, seit 11 Jahren, den, sagt man. Ne?
Ja, genau. Und das war also immer so ein bisschen komisch. Ne? Also es gibt ja immer wieder Anbieter, die ihre eigenen Updater machen. Ne? Microsoft hat auch seinen eigenen Auto-Updater, und also wenn man die Sachen von Microsoft installiert, sind mittlerweile zum Glück. Aus dem App Store haben sie es jetzt auch nicht mehr. Übrigens ein Grund, warum ich die Microsoft-Sachen auch aus dem App Store installiere, damit dieser blöde Updater da auch nicht die ganze Zeit immer läuft.
Auch wenn sie da ein bisschen später kommen, aber allein um den Kack da loszuwerden.
Genau, aber der Microsoft-Updater, der ist mir nicht so aufgefallen wie dieser Keystone-Updater. Ne? Also das ist mir also selber auch schon immer so ein bisschen was ein Dorn im Auge gewesen. Und ich habe den dann auch immer wieder mal aus der Launch-Items-List rausgenommen, wenn ich durch meine Launch-Items durchgeschaut habe. Aber sobald du eine Google-Anwendung neu startest, trägt der sich dann jeweils in diese Items-Einträge, Launch-Items wieder ein und startet dann dementsprechend auch wieder durch nach einem Reboot. Ne? Und bin abgeschwiffen. Also dieser Keystone-Updater ist laut Lauren Brichter unter Verdacht gewesen bei ihm, dass er diese Sluggishness erzeugt hat beim System. Und das ist sogar ein relativ aktuelles System gewesen. Ich meine, ein 2019er 16 Zoll MacBook Pro ist das gewesen, wovon er da sprach. Also ist schon seltsam. Ne? So, und letzten Endes hatte er dann folgende Erfahrungen dabei gemacht. Und zwar, dieser Keystone-Updater selber ist im Activity-Monitor nicht zu sehen. Das heißt also, er hat jetzt zumindest die Behauptung aufgestellt, dass er sich verstecken würde vor dem Activity-Monitor. Das hat er nicht weiter bewiesen, aber das war so eine Behauptung von ihm. Und dann vor allen Dingen, dass halt eben das er aktiv ist, also dass er irgendetwas tut, nicht daran zu sehen ist, dass der Prozess selber CPU-Zeit bekommt, sondern dass der Windows-Server, was ja eine Komponente von macOS ist, dass der eine stark erhöhte CPU-Last zeigt. Und da wird dann davon gesprochen, dass der halt eben spürbare zweistellige Prozentwerte im Idle gehabt hat. Natürlich kann man den Windows-Server, um vielleicht da ganz kurz abzuschweifen, der Windows-Server, das ist quasi der Prozess, der die UI rendert bei macOS, um es einfach zu erklären. Und dieser Server, da kann man natürlich die CPU in die Höhe treiben. Ganz einfaches Beispiel ist, du hast eine Webseite offen, wo ein GIF tanzt. Dann springt deine CPU-Zeit für den Windows-Server so oder so nach oben, weil der ja die ganze Zeit dieses GIF am Animieren ist. Ja? Oder wenn du aktiv ein Fenster in der Gegend rumschiebst oder irgendwie sowas. Ne? So, aber das ist ja nicht standardmäßig der Fall. Und wir stellen uns jetzt immer vor, wir sprechen von einem Idle State, also dass nicht irgendwelche tanzenden Webseiten oder sowas gerade zu sehen sind, sondern dass einfach statischer Content angezeigt ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Windows-Server normalerweise nur marginal CPU verbraucht, weil er dann, ich meine, den Mauszeiger noch bewegt oder sowas, aber dann eigentlich keine wesentliche CPU braucht. Das heißt, das ist schon so deutlich unter 10% CPU normalerweise, wenn man in so einem Idle-Zustand gerade ist. So, und was Lorne da festgestellt hatte, war, dass das spürbar höher war. Bei ihm waren das so 30-40% CPU-Auslastung von dem Windows-Server in diesem Idle-State, ne, wo also keine Animationen tanzen. Und das ist natürlich ein bisschen seltsam. Umso seltsamer noch, wie er berichtete, dass das Ganze auch über Reboots hinweg passiert. Das heißt also, wenn man das System neu startet, kommt es danach genauso wieder hoch. Ja. Wie gesagt, alles ohne Beweise. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, das in irgendeiner Art und Weise jetzt nachzuforschen oder dem in der Tiefe nachzugehen. Er hat das einfach nur so festgestellt und hat dann in der Konsequenz dann Chrome und den Keystone Updater von seinem System runtergeschmissen, neu gestartet und alles ist wieder super gewesen. Also der Windows-Server hat unter 10% CPU gemacht, standardmäßig. Und wie er sagte, halt eben diese Sluggishness vom System ist weg gewesen. So, das ist seine gefühlte Aussage. Er hat das natürlich jetzt nicht irgendwie gemessen, sondern das ist nur so eine, ich habe mir das so angeschaut, Aussage gewesen. Und dann sagte er, lustigerweise irgendwie 2-3 Tage später, spricht ihn jemand aus der Familie an, der einen 2009er iMac hat, ne, also schon nicht mehr so das neueste Modell. Und der sagt genau dieselbe Problembeschreibung, sluggish System, ja, seitdem er jetzt, also irgendwie schon seit einiger Zeit. So, und dann sagte er so, ja, dann lass uns mal Chrome und Keystone entfernen. Bei mir hat das irgendwie jetzt letztlich Wunder gewirkt. Und siehe da, auch da wurde dann berichtet, dass das besser geworden ist. Deutlich besser, genauso wie bei ihm. Und dann hatte er das Ganze auf Twitter gepostet. Und dann bekam er reihenweise Mitteilungen von Leuten, die sagten, Wahnsinn, guck dir das mal an, mein System ist seit Monaten sluggish gewesen, ich habe hier Keystone deinstalliert, seitdem ist alles wieder gut. Ja. Und ich dann so, als jemand, der das dann mitverfolgte, weil ich Lorne folge auf Twitter, dann so die ganze Konversation immer mitgekriegt und dachte mir dann so, hä, das ist tatsächlich so irgendwie, erinnert mich so ein bisschen was an die Zeit von damals, wo ich auch den Keystone-Updater immer wieder mal rausgeschmissen habe, weil er mir komisch aufgefallen ist. Und dann habe ich mal geschaut, ob ich auf einer meiner Maschinen Chrome installiert habe und hatte dann tatsächlich auf meinem privaten MacBook Pro, auf dem 16 Zoll, auf dem alten Intel-System, hatte ich tatsächlich Chrome installiert und konnte einfach nur den Rechner hochgefahren und im Idle dann auf die Aktivitätsanzeige geschaut, das auch nachvollziehen. Der Windows-Server lief im Idle auf 35% in meinem Fall und es war auf jeden Fall spürbar zu sehen, dass die CPU-Leistung erhöht war und damit natürlich auch der Energieverbrauch übrigens. Ne? Also das kommt natürlich dann noch mit, dass der da gar nicht so richtig in die Ruhe kommt. Ne? So, ich muss jetzt an der Stelle sagen, mir ist keine Sluggishness aufgefallen. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Ja, also das wäre jetzt schön, wenn ich das könnte, aber das kann ich für allem Ernstes nicht behaupten, dass ich da jetzt ansonsten irgendwie Probleme gehabt hätte. Ja, aber ich kann zumindest berichten, mein Windows-Server hat definitiv im Idle so 35% gehabt. Das ist mir auch in der Vergangenheit häufiger aufgefallen. Ich gucke ja häufiger mal dank iStatMenus und so meine CPU-Auslastung an und dann sieht man das halt eben immer wieder. Und dann habe ich auch das Prozedere ausprobiert, habe also Chrome runtergeschmissen, den Keystone-Updater runtergeschmissen, die Launch-Items entfernt, neu gestartet und zack, Windows-Server unter 10% im Idle. nach dem Neustart. So, also genau dieselbe Erfahrung wie Lorn und massenweise Leute auf Twitter, die auch diese Erfahrung gemacht haben. So, das Seltsame dabei ist, jetzt haben sich das so ein, zwei Leute schon angeguckt und angeblich ist da nichts zu finden. Und das ist jetzt das Verrückte daran, ja, dass jetzt momentan so zwei Camps quasi so in Social Media entstanden sind. Die einen, die sagen, da ist, also ne, irgendwas hat dieser Keystone-Updater Dreck am Stecken. Das muss der ja schuld sein. Ist zumindest eine Hypothese, die man aufstellen kann. Ne? Es ist kein Beweis. Und die anderen sagen halt eben, ja, aber wir haben das gesampelt. Der Windows-Server, der läuft eigentlich ganz normal. Der ist nicht auffällig. Und der Keystone-Updater, der läuft ja gar nicht. Der startet nur einmal die Stunde und beendet sich dann wieder, sagen dann die Leute, die sich das da so dann nochmal ein bisschen genauer angeguckt haben. So, ne? Ist jetzt leider komplex, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich allein aus Interesse selber auch mal angeschaut. Ne, da jetzt ein Problem draus zu generieren und das nachzuvollziehen, wird wahrscheinlich tricky sein. Nichtsdestotrotz kann ich halt eben selber berichten, dass ich diese Erfahrung mit der CPU-Auslastung gemacht habe, was ja auch irgendwie was sagt.
Ja, ne? Vor allen Dingen, wenn man mal auf diesen Tweet geht, im Moment sind das über fast 8000 Leute, die den geliked haben und 3500, die retweetet haben. Und ja, da kann man schon von ausgehen, dass es einige Benutzer betrifft. Ne? Vielleicht gibt es nur einen Prozentsatz, wo das passiert und nicht bei allen, aber...
Also es ist definitiv erstmal auffällig. Ne? Ja. Ich denke, das zeigt es ganz deutlich, wenn du so eine Community, sag ich mal, hast, die da Feedback gibt, dann ist das schon auffällig. Ich kann das insofern bestätigen, dass ich auf meinem Arbeitsrechner auch vorher mal Chrome hatte, weil ich was testen musste und dann halt einfach nicht deinstalliert. Und da hatte ich auch immer das, ja, nicht das Problem, aber mir ist mir aufgefallen, dass der Windows-Server sehr beschäftigt war. Und das war immer super nervig. Und da, seit ich das mal neu gemacht habe, aber wegen anderer Probleme, weg.
Ja.
Also ich würde es auch nochmal ausprobieren. Also weiß jetzt nicht, ob auf dem Firmenrechner oder besser privat, nochmal Chrome zu installieren und dann nochmal auszuprobieren. Und
also ich habe Chrome noch auf meinem privaten drauf. Ich könnte das auch mal ein bisschen testen und das alles runterwerfen.
Ich guck erstmal, wenn er jetzt noch drauf ist, guck erstmal, ob es jetzt noch mit Installationen auffällt, dass dieser Windows-Server viel zu tun hat.
Ja, genau.
Generell ist Chrome nicht als performant bekannt, glaube ich. Also das ist etwas, womit man ihn, zumindest kenne ich keinen, der Chrome mit performant in Verbindung bringt. Es gibt sehr viele, die ihn lieben und total toll finden. Auch sehr viele Mac-Nutzer, was ich nicht nachvollziehen kann. Ist halt so, angeblich ist er schneller. Ich weiß nicht genau, woran die Leute das festmachen, weil in meinen Augen ist er das überhaupt nicht. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, der ist super viel langsamer, ne? Das meine ich jetzt gar nicht. Aber ich finde halt auch nicht, es wird immer so dargestellt, als wenn der irgendwie die Geschwindigkeit die Seite dreimal so schnell lädt. Das ist ja gar nicht so. Und er hat eine super schlechte Performance, was das das Tabbing angeht, also wenn du viele Tabs auf hast. Und ich bin halt so einer, der 77 Tabs offen hat. Und wenn du dann einen Chrome hast, der dann irgendwie, wo du dann einen Mac Pro brauchst mit 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher, damit das noch funktioniert, dann ist das für mich nicht realisierbar und auch irgendwie komisch umgesetzt. Und
man muss da an der Stelle nochmal sagen, das ist ja ein Fork von WebKit gewesen, was Google da mit Chrome gemacht hat. Ne? Also sie haben die Rendering Engine geforkt und dann auch ihre eigene App drum gebaut. Und seitdem sind die halt eben auseinander diffundiert. Das heißt, sie haben die Rendering Engine selber weiterentwickelt und auch halt eben dann ihre eigene App gebaut. Und leider haben sie da halt eben, also leider in Anführungsstrichen, andere Prioritäten gesetzt. Eher so auf viele Webstandards umsetzen. Apple ist da ja eher auf der konservativen Seite mit WebKit. Und dann vor allen Dingen Geschwindigkeit eher als Performance. Ne? Und während Safari da in der eine Zeit lang performancemäßig das Nachsehen hatte, haben die allerdings in der letzten Zeit wieder ganz gut aufgeholt und ja, vor allen Dingen wurde bei WebKit immer, WebKit/Safari, immer Wert auf das Gesamtpaket gelegt. Ne? Also Performance bei niedrigem Stromverbrauch, was bei Chrome immer anders war. Chrome ist seit einiger Zeit halt eben bekannt dafür, richtig Akku zu fressen. Ne? Und das ist natürlich so ein Thema, weshalb wir das auch in der Vergangenheit, die regulären Hörer werden es gut kennen, auch schon häufiger mal gesagt haben, dass man doch bitte mal den Safari ausprobieren sollte. Ne, spätestens hier beim M1 Mac hatte ich das zum Beispiel das letzte Mal gesagt. Ne? Einfach weil das natürlich einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob du jetzt da nur ein kleines bisschen CPU verbrauchst oder ob das hier durchbrät, ja, bis der also, Akku leer ist.
Ganz ehrlich, in den letzten Jahren, ich rede jetzt nicht von dem Safari für Windows, ne? Das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber wir reden jetzt nur über Mac-Browser. Da, also, ja, es gibt ja Leute, die lieben ihre Google Suite und machen alles da bei Google und sind auch total glücklich und zufrieden. Und ich möchte das auch keinem ausreden und auch keinem bekehren. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich bin halt ein Typ oder ein Mensch, der unglaublich auf Performance steht, dem das unglaublich wichtig ist, dass eine App auch wenn möglich so wenig Strom mir klaut an meinen ganzen mobilen Geräten, wie es auch nur nötig ist und vor allem auch so wenig Ressourcen, weil ich sie für andere Sachen eher brauche. Wenn mir mein Webbrowser, nur weil ich 20, 30, 40, 50 Tabs offen habe, meinen ganzen Arbeitsspeicher frisst und ich kann nicht mehr ordentlich entwickeln, weil alles immer ausgelagert werden muss, nur weil da Käse läuft, das finde ich dann auch, das finde ich dann Murks. Ne? Mhm. Und das ist für mich auch nicht nutzbar, nicht realistisch. Ja, ich meine, das ist natürlich, ich bin auch vielleicht auch, oder wir sind vielleicht auch ein extremes Beispiel, weil wir haben alles von Apple, wir haben alles über Apple synchronisiert. Das heißt, ich hätte ja sogar noch einen Nachteil, wenn ich Chrome benutze, weil meine ganzen Lesezeichen fehlen und ich müsste halt ja erstmal dann da mit meinem Konto synchronisieren, mich überall anmelden. Das ist für mich ja ein Riesenaufwand, der sich bei mir überhaupt nicht lohnt. Und solange ich keinen irgendwie Zwang habe, warum? Also ich, ja, für mich genau. Ist das keine gute Software.
Richtig. Ja, bei mir fängt das ja schon alleine bei den Datenschutzbedenken an. Also wie oft haben wir das in der Vergangenheit gehört, dass sie dich automatisch anmelden und solche Geschichten bei Chrome. Sowas kann ich einfach per se schon nicht abhaben. Und grundsätzlich die Gebaren von Google finde ich da ja auch nicht gut. Das habe ich auch schon immer wieder gesagt. Ist auch eine Sache, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich kenne das. Es gibt viele Leute, so wie du gerade schon gesagt hast, die das ganze Paket von Apps und Systemen von denen benutzen und die da sehr glücklich drin sind, ja gut. Ne? Also kann ich auch mitleben,
genau,
solange ich bei Apple bleiben darf.
Man kann ja immer unterschiedlicher Meinung sein, man kann unterschiedliche Sachen nutzen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und was ich Google ja immer in Anführungsstrichen ein bisschen positiv einrechne, ist ja, dass sie im Gegensatz zu Facebook zwar auch Daten sammeln natürlich, aber dem Kunden auch einen riesigen Mehrwert durch die Daten bieten. Also, dass sie halt eine sehr akkurate Stauumfahrung haben, dass du sehr einfach hast, dass sie wissen, wo deine Flugtickets sind, wann die sind, tragen die ein, erinnern dich dran, kramen dir das alles raus und. Also, wenn die komplette Google Suite da benutzt, hast du ja schon so einen intelligenten Assistenten da drin, einen richtig guten, das muss man ihnen ja lassen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist halt nun mal so. Also sie bereiten die Daten halt gut für den Nutzer halt auch auf. Also der hat schon, du hast ja schon einen Mehrwert irgendwo. Im Gegensatz zu Facebook, die einfach nur sammeln und du hast nichts davon. Ob man das will und ob das gut ist, das muss jeder, also beziehungsweise ob es gut ist, ist ja eine Meinungssache und ob man das will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich bin auch ganz klar, als eine Datenschutzsache ist Safari für mich das A und O. Und das, wie gesagt, Zertifikat, dass es funktioniert, war das Geheule von Facebook damals. Deswegen nur der Safari und nichts anderes.
Mhm. Ja, gut. Also wir driften, glaube ich, ein bisschen ab, aber prinzipiell Browserwahl und auch Plattformwahl natürlich eine sehr kontroverse Geschichte. Deswegen ist deswegen jetzt für uns auch, um nochmal zu dem Chrome is bad zurückzukommen, halt eben so ein Thema, wo ich jetzt einfach problemlos die App gelöscht habe und gesagt habe, ist sie halt weg. Ne? Wenn das jetzt wirklich die Probleme waren, dann ist gut. Für die Leute, die da jetzt abhängiger von sind, so wie wir das gerade umschrieben haben, natürlich eine schlimmere Sache. Die werden sich da jetzt ärgern. An der Stelle kann ich natürlich nur hoffen, dass das jetzt eine Auflösung gibt. Also dem Hörensagen nach ist jetzt mittlerweile ein Ticket bei Chromium offen und das Ganze wird wohl untersucht. In dem Sinne können wir mal abwarten, ob sich da noch irgendwas draus ergibt. Wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht können wir es berichten. An der Stelle nur noch eine kuriose Erkenntnis, die irgendwie so heute gerade noch durchs Dorf getrieben worden war in dem Kontext. Und zwar war jemandem aufgefallen, dass dieser Keystone-Updater, von dem ich sprach, der da wahrscheinlich der Hauptbeteiligte ist, dass der für Windows Open Source ist und für den Mac nicht. Das ist schon ein bisschen kurios, oder? Also, dass sie
schon
eine Variante open haben und die andere nicht. Einer orakelte gleich in der Gegend rum, benutzen sie bestimmt irgendwelche Secret API von Apple, also Private API, die sie eigentlich nicht benutzen dürften. Wohlgemerkt, das wird ja nicht über einen App Store installiert, die können das im Prinzip. Kann ja Apple nicht verhindern, wenn es nicht über einen App Store geht. Ja. Und in dem Sinne könnte das tatsächlich sein, dass sie da Private API benutzen. Sie hatten sich ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal drüber beschwert, dass Safari immer an einigen Stellen Private API benutzen würde und deswegen Performance-Vorteile hätte, was Apple dann immer abgetan hat mit, ja, ist halt eben unsere App. Ne? So, und letzten Endes kann man das auch so mal stehen lassen, wobei man dann gleich die Frage stellen sollte, ne, was soll ein Software-Updater eigentlich mit irgendwelche kuriosen Private API machen? Der soll doch bloß gucken, ob ein Update da ist.
Ne? Ja, also das ist schon sehr seltsam. Also.
Ja, na gut, also lassen wir mal so dahingestellt. Also wer das sich mal wer sich das mal anschauen möchte, wir werden mal den Link auf die, ach so, hatte ich das eben erzählt, also Lorne hatte dann, nachdem die Leute da so drauf reagiert hatten, sogar eine Webseite schnell zusammengetippert, wo er das Ganze nochmal zusammengeschrieben hatte und das ist die Webseite Chrome is Bad, deswegen sagten wir das eben am Anfang so, chromeisbad.com, ich werde das verlinken und ja, in dem Sinne könnt ihr euch das mal anschauen, guckt mal, wenn ihr Chrome installiert haben solltet, ob das bei euch genau dasselbe ist, ob also zum Beispiel auch der Windows-Server spürbar diese hohe CPU-Auslastung hat und schaut doch mal, was bei euch passiert, wenn ihr das entfernt. Also das würde mich jetzt an der Stelle immer reizen, das selber auszuprobieren, habe ich deswegen auch gleich ausprobiert und ja, schaut mal, ob das bei euch vielleicht tatsächlich auch Vorteile erzeugt.
Gut. Ja, ansonsten ja, war es das jetzt auch mit dem Chrome, denke ich. Es reicht. Mhm. Ansonsten zu einer interessanten Umfrage, oder?
Ja, das Einzige, was so in Richtung Gerüchte geht dieses Mal, ich habe es nur nicht Gerücht genannt, weil nicht wirklich ernst zu nehmen. Also, okay, aber kommen wir erstmal zum Punkt. Und zwar, Apple macht Umfragen. So weit, so gut, das ist noch keine Neuigkeit. Sie fragen halt eben häufiger schon mal bei Kunden so mit klassischen Umfragen nach, Entschuldigung, jetzt geht's bei mir los, nach dem aktuellen Stand der Dinge. Und an der Stelle scheinen sie jetzt dieses Jahr bei der allgemeinen Umfrage zu, halt eben zumindest erstmal zu iPhone-Themen, scheinen sie dieses Jahr die Frage zu stellen, ob die Leute das in der Schachtel beigelegte Kabel benutzen und ob sie das schlimm finden würden, wenn das nicht mehr dabei wäre.
Interessant wäre jetzt zu wissen, ob sie das bei dem Ladeadapter auch gemacht haben.
Und das ist genau der Punkt, wo ich gerade ansetzen wollte. Genau das wurde letztes Jahr gefragt.
Ah ja, okay, alles klar, dann haben wir es ja.
Hast du aber gut geschlussfolgert, genau. Ne, also tatsächlich, deswegen ist es jetzt auch aufgefallen, deswegen ist es überhaupt hier in der Liste gelandet. Viele komische Gerüchte gehabt, aber wer fällt dann hier ja immer schön aktiv vor. Sascha kann das sehr gut übergelernt haben.
Ja. Genau. Das ist immer in der Vorbesprechung immer der Satz, womit ich rausfilter. Wenn Daniel irgendwas vorliest und ich sage, ja, dann wissen wir, alles klar, das brauchen wir nicht da reintun. Das ist
will keiner hören.
Genau, das. Ich glaube nicht, dass das nicht unbedingt keiner hören will, sondern wir wollen es eher nicht hier diskutieren, weil ich sonst hier wieder meine überschwängliche Begeisterung an den Tag lege und sage, Alter, einfach dann hier im Podcast sagen, ja, ja, sowas Doofes. Ja.
Oder wir haben es schon besprochen in der Vergangenheit.
Genau, das kann auch passieren. Ja. Deswegen, ja, aber, deswegen kommen die AirTags nicht mehr.
Genau, also ne, nur um das gerade nochmal dann richtig zu erklären, also wir filtern natürlich das jetzt vor, wir wollen jetzt nicht 30 Mal, ne, eben hatten wir eine so eine Sache, wo wir darüber sprachen, dass hier Apple TV irgendwie Apple TV in 2021 jetzt endlich kommen soll und dass das iPhone 13 ein 120 Hertz Display bekommen soll. Doch, das haben wir das ganze Jahr für das iPhone 12 auch gedacht.
Genau, ja? Und der Apple TV ist auch dieses Jahr von Anfang an angekündigt worden. Genau. Deswegen habe ich da auch direkt gesagt, ja, ja. Und weil ich ja auch noch darauf warte. Und wir wollen hier halt auch nicht 800 Mal dasselbe besprechen. Sonst kommt es uns ja auch an den Ohren raus.
Wir wiederholen uns ja so schon oft genug, aber dann halt eben zumindest zu den Themen spannend.
Das ist mir noch nicht aufgefallen.
Nein. Ja, gut, aber mit irgendwas müssen wir uns ja gedanklich beschäftigen.
Genau.
Und das hört man dann auch. Ne? Also,
also zurück zum Thema. Ja, genau. Die Kabelabfrage ist da, das ist interessant. Und letztes Jahr haben sie das Netzteil befragt, oder nicht das Netzteil, sondern ob das Fehlen des Netzteils tragisch wäre. Lässt natürlich wirklich darauf schließen und es wäre jetzt auch nicht so absurd und auch. Ja, ich weiß halt immer nicht, wie tragisch es ist. Finde natürlich klar, als Erstkäufer, du switcht, kenne ich sehr viele, die das nervt. Also ich weiß, die Leute sind sehr pingelig, gerade bei Apple, und sagen, jetzt kostet das Gerät schon 1000 Euro und ich kriege nicht mehr ein Kabel und ein Netzteil. Kann ich sogar nachvollziehen. Ganz ehrlich, ich kann das wirklich nachvollziehen. Du kaufst ein sauteures Gerät, kannst es nicht mal laden. Denn diesen Überfluss an Gedöne, den wir ja haben, ganz im Ernst, uns ist das völlig egal. Ich habe nicht mal das Kabel aus meiner Packung beim iPhone 12 geholt. Das liegt da immer noch drin. Genau wie die Netzteile bei den alten iPhones. Aber den hat ja nun mal nicht jeder. Man muss ja davon ausgehen, dass es Neukäufer gibt. Und die, kann ich nachvollziehen, sind sickig. Wenn du da hingehst, kaufst für 1000 Euro ein Gerät und dann kommt noch so ein Typ um die Ecke und sagt, ja, brauchen wir noch für 20 Euro einen Adapter und für 30 Euro ein Kabel. Da würde ich sagen, weißt du, watsch mir das Ding in die Haare, kaufe ich nicht. So. Das kann ich schon nachvollziehen. Und das ist super schwierig. Ja, finde ich, also den Weg finde ich schwer, auch von beiden Seiten. Also ich verstehe Apple, ich verstehe den Hintergrund, ich finde ihn auch gut. Ich verstehe den Kunden, der dann hinter ösig ist. Ich verstehe aber auch, dass Apple da keine gute Lösung einfällt, weil wir hatten das ja mal besprochen mit Gutscheinen. Das ist schwierig, weil wir wissen, wie Leute sind, wenn es was umsonst gibt, dann holt halt auch wieder jeder, der es überhaupt nicht braucht. Und genauso kannst du es halt auch schlecht als Beigabe dazugeben. Wenn Apple es nur vom Preis abzieht und sagt, na, haben wir die Geräte halt 50 Euro günstiger, ja, dann interessiert es aber auch wieder keinen. Ne, das bringt ja dann auch nichts. Also wenn mein iPhone jetzt nicht, ich weiß nicht, 1350 Euro, sondern 1300 gekostet hätte, ne, dann würden die Leute ja trotzdem sagen, sau teuer und ich kriege kein Ladegerät. Ne? Also das ist ja dann irgendwie mal so ein Empfinden, wo Apple sagen müsste, ja, kostet jetzt nur noch 800 Euro. Ne? So, was dann auch wieder völliger Quatsch ist. Ne? Also das ist ja so eine Gemütssache. So ein bisschen. Das ist ein schwieriges Thema, weil du den Leuten quasi was wegnimmst und das ist immer schwierig.
Ja. Es könnte natürlich auch noch in eine andere Richtung gehen. Also es wird schon ja seit längerer Zeit in der EU diskutiert, dass die Geräte halt immer denselben Ladestandard haben müssen. Damit wäre Apple natürlich mit dem Lightning raus und müssten auf USB-C oder so umstellen. Und teilweise waren ja schon Gerüchte da, dass dieser Port ganz zugemacht werden soll. Jetzt auch im Hinblick auf MagSafe. Dass du praktisch das Gerät, dass da gar keine Anschlüsse mehr drin sind, sondern dieser MagSafe-Ladeadapter beigelegt werden muss. Und das würde ja bedeuten, dass das iPhone teurer wird, weil der ist ja wahrscheinlich schon teurer. Vielleicht geht es auch in diese Richtung.
Ja, also gucken wir uns die Sachen mal einzeln an. Also grundsätzlich müsste man jetzt mal drüber nachdenken. Also gerade wollte ich eigentlich noch zu dem Entfernen des Netzteils nochmal nachgeschoben haben. Da haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen, aber nur nochmal gerade zur Erinnerung. So ein Netzteil ist jetzt schon ökologisch vom Footprint her zu argumentieren, dass man das wegnimmt. Ne? Also das, was sie dieses Jahr gemacht haben, mit dem Öko-Argument, das Netzteil aus der Verpackung zu lassen, ist per se eine gute Idee gewesen. ne, unter der Annahme, dass viele Leute passende Netzteile haben. Das war jetzt dieses Jahr ein bisschen ironisch wegen dem MagSafe und wegen dem USB-C-Netzteil und dass vorher halt eben eigentlich fast nur USB-A-Netzteile verkauft
wurden. Ja, ja, das ist jetzt alles vielleicht nicht so.
Aber genau so, das war jetzt nicht das Thema, sondern das ist halt eben alles so ein bisschen was ironisch diskutiert worden. Aber letzten Endes war das schon richtig, ne? Weil angenommen, dass jemand schon irgendein USB-C-Netzteil hat, kann man damit ja sein iPhone laden. Ne? Die Argumentation bei Apple damals, als sie das gezeigt haben in der Präsentation, war ja nicht, dass man mit MagSafe schnell laden kann mit jedem Netzteil, sondern sie haben nur gesagt, sein iPhone laden. Ne? Das ist der große Unterschied, ne? Wo die Leute immer das nicht richtig differenziert haben. Die haben da nicht von dem Schnellladen über MagSafe gesprochen. So. Und das verstehe ich und das haben wir ja auch befürwortet. Ne? Also jetzt im Allgemeinen würde ich sagen, mittlerweile ist USB-C so durchgesetzt, dass man eigentlich überall und jederzeit sein Telefon mit einem Kabel, was sie ja auch weiter beigelegt haben, laden kann. Ne? So, und deswegen würde ich das jetzt auch anders sehen. Wenn sie jetzt einfach nur hingehen und sagen, ach, die Leute haben jetzt auch alle schon Kabel, wir lassen jetzt aus ökologischen Gründen das Kabel auch noch weg, dann würde ich sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ja, weil der ökologische Footprint für so ein Kabel ist jetzt definitiv bei weitem nicht so dramatisch wie so ein Netzteil. Das sind ja jetzt ein bisschen was Metall und ein bisschen was Kunststoff. Das ist ja im Großen und Ganzen keine große Sache. Und ja, mittlerweile ist ein kleiner Chip drin oder sowas, aber das letzten Endes trotzdem keine große Angelegenheit. Plus halt eben, dass ich schon glaube, dass die Leute eher noch Kabel brauchen werden als Netzteile. Also die gehen ja den Leuten auch immer wieder mal kaputt, haben wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Und anders als das, was jetzt Sascha eben sagte, ist es bei mir zum Beispiel nicht so, dass ich die in der Packung liegen lasse. Ich lege die dann immer in eine Kiste, wo ich meine Kabel sammle und dann diffundieren die immer so langsam weg. So, das eine ist dann da in dem Raum und das andere ist auf der Arbeit, das ist in der Tasche und das andere ist im Auto. Und so sind die dann also dann doch immer so verteilt, dass ich letzten Endes dann doch immer noch überall noch ein Kabel habe, aber halt eben dadurch Kabel. So, also ich habe eigentlich nie zu viel Kabel, sondern immer genau richtig Kabel. Klar, irgendwann nimmt das Überhand. Von den alten USB-A auf Lightning-Kabeln habe ich dann jetzt auch einige in der Kiste liegen gehabt nachher, die ich überhaupt nie benutzt habe, aber das war eher selten.
Ja gut, jetzt von den USB-C auf Lightning habe ich jetzt auch nicht mega viele. Da habe ich mal zwei gekauft oder drei im Angebot und jetzt habe ich halt noch das eine von Apple. Aber ja, nee, müsste eigentlich noch drittes haben vom iPad, glaube ich. Ah, egal. Wurscht. Bei mir liegen die halt ein bisschen rum. Ich habe die in der Regel auch in der Schublade. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es noch im iPhone 12 Karton geblieben ist. Meistens habe ich dann keine Lust, das rauszuholen. Und aber es stimmt, der Footprint ist nicht so krass von einem Kabel, das ist richtig. Ja, ich halte es für eine schwierige Situation und beim Kabel ist es echt, das wäre schon echt komisch. Also das ordentlich zu verargumentieren, wie du sagst, beim Netzteil, klar. Aber bei so einem Kabel. Also da spart sich Apple selbst was, ne? Dann mehr, als dass es irgendwie was bringt.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, das wollen sie sich dann letzten Endes, so wie Thorsten das eben auch schon sagte, das können sie sich nicht vorwerfen lassen, oder? Also man kann ja dann jetzt nicht, weil man Zubehör verkaufen möchte, das Kabel rausnehmen. Da kann ich dir jetzt schon sagen, da kommen dann die Verbraucherschützer gleich angeschossen und sagen dir, kannst du ja überhaupt nicht aufladen, wenn du das aus der Packung nimmst. So, und bei dem Netzteil könnte man eben noch argumentieren, das ist jetzt Commodity, ne? Also was jeder hat, das sollte jeder haben und falls nicht, kann man es dann immer noch kaufen. Wobei an der Stelle, kurze Anmerkung, ich mich schon wundere, dass es nicht auf der Packung draufsteht. Ist euch das aufgefallen, dass bei den iPhones nicht drauf stand, ohne Netzteil separat erhältlich oder sowas?
Stimmt,
das stimmt. Also hätte ich ja erwartet, habe ich extra drauf geschaut, war nicht vermerkt.
Stimmt, das steht nicht drauf und naja gut, aber trotzdem hätte es ja jeder mitkriegen können. Ich weiß, kenne jetzt die Kommunikation in den Stores nicht, weil ich mein Gerät nicht vor Ort gekauft habe. Da wäre natürlich interessant, ob die einen darauf hinweisen, aber ja, keine Ahnung, ist halt,
ja.
Naja.
Ja gut, hat ja auch, wer ist jetzt schon im Store gewesen in der letzten Zeit, außer mal gucken, ja kurz.
Ist aber, um
kurz noch auf Thorstens Argument einzugehen von eben, das habe ich nicht vergessen, potenziell die Idee halt eben da auf MagSafe zu gehen von der Logik her, glaube ich nicht, dass Apple das machen wird als Out-of-the-Box-Lösung. Weil A, verkaufen sie viel zu gerne zusätzliches Zubehör, was die Leute haben wollen. Ne? Und MagSafe, glaube ich, ist eher von der Herangehensweise so ein Zubehör. Das heißt also, ich würde nicht davon ausgehen, dass sie jetzt das eine Kabel gegen den MagSafe-Puck austauschen, denn dann würden sie sich das als Zubehörverkauf dann letzten Endes kaputt machen. Und sie verkaufen das ja auch extra dann als Schnellladelösung und so, damit sie halt eben da ein Verkaufsargument für haben. Geschweige denn, dass man ihnen dann auch ökologisch wieder vorhalten könnte, dass sie Stromverschwender sind, weil wenn man standardmäßig, das wäre auch die Argumentation, wenn der Port ganz verschwindet, wenn man dann nur über Keycharging laden kann, dann hat man halt eben immer mindestens 25-30% Ladeverluste. Und das ist natürlich ökologisch sehr ungünstig. Das muss man dann auch erstmal verargumentiert bekommen. Und ich glaube, dass das mit einer der Gründe sein wird, wenn sie es nicht machen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob sie es nicht tun werden, dass sie sich eventuell dagegen entscheiden, den einen Anschlussport vom iPhone ganz wegzumachen, was ja schon seit längerer Zeit immer wieder gerüchtet worden ist. Aber das heißt ja nicht, dass es dann wirklich entschieden wird, sondern nur, dass es überlegt worden ist innerhalb von. Ja, gut,
das ist jetzt wieder hohe Spekulation. Das müssen wir mal abwarten. Ich wäre kein Freund von einem portlosen iPhone.
Ja, aber dann müssen
gar nicht als Entwickler.
Dann müssen sie auf USB-C gehen.
Das gut.
Nee, das wäre dann komplett portlos. Aber also auf USB-C brauchen sie in dem Sinne nicht explizit, also den Ruf danach gibt es ja. Ne, das sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Also von der Regulierungsbehörde müssen sie nicht auf USB-C am Gerät gehen. Sie müssen nur USB-C kompatibel sein und das sind sie mit dem aktuellen Kabel schon. Ne? Also da steht nicht, dass an dem Gerät USB-C sein muss, da steht nur, dass mit USB-C geladen werden können muss. So, aber die Spec ist ja auch noch nicht fertig. Die wird auch wahrscheinlich erst fertig sein, wenn USB-C schon wieder alt ist. Ja, weil die immer so lange brauchen. Die vorherige Norm, die hat ja noch Micro-USB spezifiziert und die ist dann irgendwie erst aktuell gewesen, so richtig. Ist das eigentlich schon fast schon keine Rede mehr gewesen, ne? Weil alle schon auf USB-C gegangen waren, außer Apple. Und ist auch kein guter Connector gewesen. Bei USB-C ist die Hoffnung, dass die Lebensdauer von dem Connector ein bisschen höher ist, weil der sowieso schön klein und kompakt und sehr leistungsfähig ist, ne? Wie wir ja alle gelernt haben. Und es könnte gut sein, dass der noch ein, zwei Iterationen von USB aushält, was Steigerungsfähigkeit angeht. Wäre jetzt mal meine Hypothese zumindest. Und an der Stelle natürlich dann schon besser, wenn man USB-C als Basis dort an der Stelle nimmt, aber, und das war ja auch das Argument gegen diese feste Vorschrift, die Apple da vorgebracht hatte, als es darum ging, dass man dort Kommentare einreichen konnte, dass Apple halt eben sagte, das könnte natürlich auch innovationsverhindernd sein. Also wenn Apple jetzt eine Technologie hätte, die mit deutlich weniger oder gar keinen Verlusten drahtlos übertragen könnte, nur mal hypothetisch gesprochen, es ist sehr unrealistisch, dass das technisch geht, aber zumindest mal die Hypothese, dann würde das ja zum Beispiel dann verhindert werden dadurch, dass man halt eben mit USB-C laden können. Beziehungsweise jein, ne? Dann kannst du ja auch wieder so einen Ladepuck machen wie den MagSafe-Adapter, den dabei legen und dann hättest du halt eben dann auch wieder USB-C-Kompatibilität. Das haben sie ja extra so durchgesetzt, aber das würde halt eben dann immer voraussetzen, dass sowas dann auch in der Packung ist. Naja, gut. Also komplexes Thema. Ich glaube, da werden wir keine Lösung für finden.
Das denke ich auch nicht, vor allem heute nicht. Also warten wir mal ab, ob Apple das tatsächlich entfernt. Ist ein interessantes Gerücht. Aber erfahren wir das erst nächstes Jahr, was sie da gemacht
haben. Richtig, genau. Ist auch wahrscheinlich noch nicht entschieden. Das ist wie immer so eine Sache, die wahrscheinlich eher kurzfristig entschieden wird, wenn überhaupt.
Ja, kurzfristig kamen jetzt auch neue Releases. um den Übergang zu schaffen. Und zwar, eine, ja, kurz zusammengefasst, einmal alles, aber...
Einmal alles, bitte.
Genau, einmal alles, aber nochmal aufgelistet. Also es kam jetzt iOS 14.3 als Release-Version, watchOS 7.2, macOS Big Sur 11.1, iPadOS natürlich auch mit 14.3 und die HomePods, also HomePodOS hat auch 14.3 bekommen, tvOS ist auch geupdatet worden auf 14.3. Ja. Also alles auf 14.3 bis auf macOS, das ist auf 11.1 gekommen. Ja, gehen wir erstmal auf die Features dann ein, bevor wir auf weitere Releases kommen. Die Features sind, ja, Apple Fitness Plus, natürlich nicht in Deutschland. Deswegen können wir da leider auch keine, kein Feedback geben. Ich hätte es sonst in der Tat ausprobiert. Aber ist nur in den USA, also in den USA und Kanada und Australien und England verfügbar. Vermutlich der Sprache wegen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, die drei, vier Anweisungen, also ich würde sie eh verstehen, also gehe ich jetzt mal von aus, so schlecht ist mein Englisch in der Regel nicht. Aber ich glaube, ich meine damit eigentlich die drei, vier Anweisungen verstehen die meisten auch so, würde ich von ausgehen. Also ich kenne jetzt keinen Sport, wo super viel gesprochen wird. Ne? Deswegen, da kommen ja Anweisungen meist. Deswegen ein bisschen schade, aber hat Apple halt so entschieden. Hat man diskutiert.
Hat man ja damals genau schon drüber gesprochen. Ist halt eben schade, dass sie uns nicht zumindest die Möglichkeit geben, hier zu sagen, hey, wir würden gerne mal in das englische Programm.
Du kannst auch einen riesen Disclaimer machen und sagen, kannst du abonnieren, aber ist alles auf Englisch, ne? Musst du zustimmen, bla bla bla. Vor allem, du kannst es ja auch noch kostenlos testen, wo die Leute das dann merken würden und sagen, ne, finde ich doof, alles auf Englisch. Oder sowas, ne? Also, egal. Hatten wir diskutiert so. Es kommt Support für die AirPods Max. Oh Wunder. Die TV-App hat ein neues TV-Plus-Tab. Großartig. Nee, Originals heißt es. Das Originals. Aber geht um TV-Plus. Großartig übrigens. Ich habe erst dann gesehen, wie viel es eigentlich da, also viel jetzt nicht vergleichbar mit Netflix und so, aber vieles da gibt. Ich fand das nämlich vorher immer total ösig, dass das alles irgendwie zwischen den Filmen und der Startseite gemischt ist. Fand ich immer total schrecklich.
Sehr. Muss ich auch bestätigen, ist faszinierende Erkenntnis gewesen. Die haben ja doch mehr als, also mittlerweile mehr, als ich so mitbekommen habe.
Genau.
Also ich muss mir da, glaube ich, ein paar Sachen jetzt nochmal anschauen. Das ist doch in großem Maße an mir vorbeigegangen,
genau, was
da
also reingeflossen ist. Es ist nicht vergleichbar mit Netflix und Apple und Prime, aber, aber es ist, ich war echt beeindruckt, ne? Und ich habe natürlich auch nie groß gesucht und geguckt, weil, das, wie gesagt, das war ja alles immer auf der Startseite von der TV-App und immer irgendwo dazwischen mal eine Sendung, da kam wieder irgendein normaler Film, dann war da mal wieder was von TV Plus. Das war schrecklich. Also da war allerhöchste Zeit, da einen eigenen Tab für zu machen.
Ja, ein reines Tohuwabohu.
Genau, richtig. Habe ich auch nie verstanden, dass sie für ihren eigenen Kram keinen eigenen Tab gemacht haben. Das habe ich nicht begriffen. Aber gut, nicht jammern, ist jetzt da. Wunderbar. Probieren wir aus. Ja, dann gab es ProRAW. Hatten wir ja auch schon lang und breit diskutiert. Der Support ist jetzt da. Für die Foto-Enthusiasten unter uns. Großartig. Also es gab schon positive Rückmeldungen im Netz, wie gut das ist und wie toll das ist. Ich habe es jetzt nicht getestet, deswegen, und werde es wahrscheinlich auch in dem Stil nicht testen, dass Daniel eher der mit RAW-Kram-Foto-Dings macht. Also.
Ja, ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, trotz Beta-Phase auf meinem Gerät das auszuprobieren. Werde ich mal noch nachreichen, wenn ich jetzt ein bisschen was mehr Luft habe. Ist aber im Prinzip jetzt auch für die Leute, die nicht jetzt aktiv bisher RAW benutzen, wahrscheinlich nicht das Richtige. Es geht halt eben darum, dass der Sensor letzten Endes eigentlich viel mehr Details wahrnimmt, als nachher in einem komprimierten Bild wie einem Hike oder einem JPEG dann letzten Endes zu sehen sind. Und die kann man dann über dieses RAW-Format quasi direkt vom Sensor kommend, ohne Kompressionen mit Verlusten, wie das ja bei den anderen Formaten der Fall ist, dann direkt abspeichern und später dann in der Editiersoftware dann noch wieder herstellen. Da geht es vor allen Dingen meistens um die Schatten, die, wenn die auf einem Bild nahezu schwarz aussehen, also quasi keine Ziselierung mehr haben, dann eigentlich immer noch hochgedreht werden können, wo dann noch was wiederherstellbar ist aus diesem Schatten. So, das ist das Typische, wo man RAW auch bei den Profikameras für benutzt. Und das hat also damit zu tun, wie viel Dynamik dieser Sensor hat. Also wie viel hell und dunkel er konkret unterscheiden kann. Und da ist es zum Beispiel so, dass halt eben diese modernen Sensoren in der Regel so im Bereich 10 bis 12 Bit zum Beispiel ihre Rohdaten letzten Endes erfassen und dann die typischen Speicherformate wie JPEG zum Beispiel eben dann mit 8-Bit-Kanälen arbeiten. Ja, und wenn man sich das anschaut, dass jedes Bit eine Verdopplung der Anzahl der Möglichkeiten ist, dann sind 3 Bits mehr eine ganze Menge mehr Informationen. Für normale Bildnutzung ist das nicht weiter wichtig, aber halt eben für solche Sonderfälle, wie dass ich Schatten wiederherstellen möchte oder sowas. Und deswegen gibt es da genau diese Unterscheidung zwischen den beiden Formaten. Das eine ist quasi das Consumer-Speicher-Anschauformat und das andere ist das, wo man noch mit rumspielen kann, entwickeln, wie man das dann als Fotograf noch machen kann und dann halt eben da noch mitarbeiten.
Also bleibt zu sagen, wenn ihr nicht nachträglich groß bearbeiten wollt, schaltet das nicht ein, es frisst Speicher ohne Ende. Genau. Weil die Bilder sehr, sehr groß bleiben, weil sie eben nicht komprimiert werden. Das soll auch so sein. Und es ist nicht nötig, auch egal wie schön der Shot werden will, soll, wenn ihr nicht nachträglich groß bearbeiten wollt, das jetzt ständig auch Fotos damit aufzunehmen, das macht keinen Sinn.
Ne? Genau. Grundsätzliche Faustformel, das sagen auch viele Fotografen so, jedes Bild, was du nicht von Anfang an ordentlich gemacht hast, kannst du auch im Nachhinein nicht retten. Ja, also macht lieber direkt ordentliche Bilder, ja, könnt auch direkt die Belichtung ein bisschen was ordentlich einstellen, dann braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken darum zu machen, RAW-Entwicklung zu machen. So ist zum Beispiel auch in der Pro-Foto-Szene das gesplittet. Also es gibt Leute, die benutzen nur RAW und sind da so richtig evangelistisch unterwegs und sagen, alles andere geht nicht. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ich mache immer direkt JPEG. Ich brauche das überhaupt nicht. Ich brauche dieses Entwickeln nicht. Entweder ich mache ein ordentliches Foto oder ich mache es nochmal. Ne? Hab ein ordentliches Foto oder mach es nochmal. So, ne? Kann man also so oder so sehen. Und genauso ist das hier dasselbe. Kann man mal ausprobieren.
Ja, ja zum Rumspielen immer gut. Ich wollte nur sagen, schaltet es nicht dauerhaft ein, das frisst Platz. Darum
genau. Geht's, ne? Wo du aber gerade einschalten sagst, das wollte ich gerade noch erwähnt haben, weil ich selber gesucht hatte. Wir hatten es eben gesucht und gefunden. Man kann also in den Einstellungen unter Kamera kann man diesen ProRAW Support einschalten und dann ist tatsächlich in der Apple eigenen Fotos App ein Schalter dafür, das auszuschalten.
Gemacht, ja.
Genau so. Und ich glaub, der in dem Sinne, wenn ihr es mal testen wollt.
Ich glaube, der standardmäßig dann auch aus, praktischerweise. Also rumspielen genau. Kann man damit dauerhaft nicht und Ja,
genau. Also das ist auch die bessere Einstellung, es auszuhaben, weil die Leute, die nichts damit anfangen können, spielen dann auch nicht damit in der Gegend rum und speichern sich diese fetten Bilder
ab. Genau, sonst ist das Gejammer hinter groß.
Genau.
Ja, ansonsten gibt es App Store Privacy Labels. Die sind jetzt endlich da, hatten wir auch viel drüber diskutiert schon. Jetzt sind sie endlich eingeschaltet. Das Geheule blieb groß darüber. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Guckt es euch mal an bei allen Apps. Die werden jetzt nach und nach dazukommen.
Also einmal anschauen, wert an der Stelle ist, mal die Facebook-App aufzurufen. Wer mal den vollen Christbaum an Optionen sehen möchte. die Facebook hat natürlich da ins Volle gegriffen.
Ich glaube, Facebook fehlt da im Entwicklerportal so ein Select-All-Button.
Ja, genau. Ich vermute, sie mussten da eine Menge explizit anhaken. Vielleicht können wir mal gerade einmal durchgehen. Also das ist in Sektionen unterteilt. Ich hatte das vorher auch noch nicht gesehen. Deswegen können wir das mal gerade einmal durchgehen. Und zwar gibt es hier einmal Daten, die zum Tracken deiner Person verwendet werden. Das ist also letzten Endes sowas wie Kennungen, letzten Endes aber auch Kontaktinformationen. Das ist leider hier ein bisschen was komisch beschrieben, so habe ich das zumindest gesehen, als wir das hier jetzt bei uns in der Firma ausgefüllt haben. Da steht nämlich als Untertext für den Consumer drunter, die folgenden Daten werden möglicherweise verwendet, um dich über Apps und Websites anderer Unternehmen hinweg zu verfolgen. Und da gehört dann sowas dazu wie eine Kennung, die man dann zum Beispiel, wenn man rein statistisches Tracking macht, wie wir das schon mal erzählt haben, was eigentlich eine Sache ist, die nicht weiter eine große Sache sein sollte, datenschutztechnisch, die halt eben hier dann jetzt unter wir tracken dich, also viele Apps werden jetzt nicht über Webseiten hinweg Tracking machen, ne, sondern einfach nur innerhalb der App, und das konnte man zum Beispiel nicht ein- und ausschalten. Ne, war ich ein bisschen was irritiert drüber. Also so hundertprozentig ganz sauber, wie ich mir das gewünscht habe, stellt sich das für mich nicht dar. Ne, darauf möchte ich damit hinaus. Aber ja gut, muss man sich jetzt erstmal ein bisschen was dran gewöhnen ansonsten.
Ja, müssen wir uns mal in Ruhe nochmal alles anschauen. Da wird's, vielleicht gibt es ja auch nochmal Iterationen, man darf immer nicht vergessen, das kann man ja auch nochmal alles ein bisschen anpassen. Also Apple kann das ja nochmal anpassen, wenn man da Schwachstellen sieht oder sowas. Genau. Aber der Weg ist ein guter.
Ja, genau. Um das gerade zu Ende zu machen, da gibt es noch zwei Sektionen. Das eine ist mit dir verknüpfte Daten, und dann gibt es die Sektion nicht mit dir verknüpfte Daten, die bei Facebook ja lustigerweise, stelle ich gerade fest, gar nicht auftaucht. Denn sie haben nur mit dir verknüpfte Daten.
Das wundert mich.
Das ist natürlich genau das, was halt mich nicht wundert. Genau, deswegen muss ich das zurücknehmen. Man sieht hier doch nicht alles. Das ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen. Aber bei anderen Apps habe ich jetzt schon auch diese nicht verknüpften Daten gesehen. Und da geht es dann halt eben um interne Dinge, sowas wie Positionsbestimmung, Abfragen und solche Sachen, die sind halt eben dann da alle nochmal schön aufgeführt, und letzten Endes kann man sich dann da informieren. Wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, ich bin nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt der Weisheit letzter Schuss ist, was sie da gemacht haben, weil ob das jetzt wirklich die Unterscheidung zwischen den bösen und den guten Apps herauskommen lässt, wage ich zu bezweifeln, aber gut, dafür lassen wir es
jetzt. Die Frage ist, wie viele es dann wirklich ordentlich angucken und erkennen, wie tragisch das ist, vor allem wenn es Nutzer sind, die App schon installiert haben und gar nicht mehr unbedingt da rein müssen.
Die sehen das momentan gar nicht.
Ja, also bleibt abzuwarten. Schauen wir mal an, wie es sich entwickelt. Ja, entwickelt hat sich auch auf WatchOS 7.2 die EKG-Funktion. Gibt es aber leider keine Details zu, aber sie soll verbessert worden sein.
Ja, genau. Es gab zumindest die Aussage, es gäbe jetzt einen neuen Algorithmus für EKG. Der wäre überarbeitet worden. Der wäre jetzt seit dem ersten Release nicht angefasst gewesen. Und das wäre jetzt EKG Version 2. Das kann man über die Programmierschnittstelle wohl dann auch unterscheiden, dass der jetzt angibt, dass er hier Version 2 Algorithmus verwendet. Aber weitere Informationen dazu gibt es nicht.
Da haben sie wahrscheinlich einfach neue Daten gesammelt in ihren ganzen Tests und haben das dann dementsprechend angepasst, was ja vernünftig ist. Das ist das Gute an so einem System, dass man da nochmal nachlegen kann.
Richtig.
Ja, bleiben wir beim Herz und bei Gesundheit. Ich wollte nur mal, das war jetzt meine persönliche Sache, darauf hinweisen, dass Apple eine New Year Challenge hat für die Apple Watch. Da gibt es ja immer diese Activity Challenges. Die gibt es immer jeden Monat oder auch zu besonderen Feiertagen oder nicht unbedingt Feiertagen, aber zu besonderen Tagen gibt es immer besondere Medaillen zu gewinnen. Finde ich immer ganz interessant. Weil die sind auch meist ganz schön und ganz nett gemacht, und du behältst sie ja auch und kannst eigentlich damit deinen Freunden dich vergleichen und sagen, hier, ey, guck mal, die habe ich gesammelt, hier, Tag der Erde oder sowas. Das ist immer ganz nett und motiviert eigentlich auch ganz gut, sich zu bewegen. In der New Year Challenge geht es jetzt drum, sich 7 Tage am Stück alle Ringe zu schließen. Also die perfekte Woche quasi zu schaffen.
Und in welcher Zeit ist das fest?
Ja, vom 7. Januar bis, ich glaube, 31. Also es fängt nicht direkt zum neuen Jahr an. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Zumindest stand das in meinem Artikel so. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen sonst. Aber in der Zeit halt 7 Tage am Stück. Also nicht 7 Tage insgesamt, ne, sondern 7 Tage am Stück alle Ringe schließen. Ne? So.
Ja.
Das ist machbar. Also, das geht.
Und Challenge accepted?
Ja, würde ich sagen. Also ich bin mal gespannt, wer es von uns schafft.
Okay.
Und ja, dann müssen wir halt mal, also mal sehen. Ich finde die immer total nett, genau deswegen. Du kannst sie so ein bisschen challengen und sagen, ah, mal schauen, wer es schafft, wer nicht. Also da gibt es kein besser oder schlechter, entweder du gewinnst die Medaille oder nicht. Ne? Also da gibt es jetzt nicht, ich hab die mit besserem Erfolg gewonnen oder so, das gibt es nicht, entweder du kriegst sie oder nicht. Mhm. Da geht es darum, sammle ich mehr Medaillen oder der andere. Und es, wie gesagt, ich finde immer, diese Sondermedaillen sind immer ganz nett. Ich weiß nicht mehr genau, am Tag der Erde oder wann hatte ich auch mal eine gekriegt und an noch irgendeinem anderen Tag hatte ich das mal versucht. Da ging es dann drum, ah, muss an dem Tag so und so viele Schritte machen. Und da habe ich keinen Witz, habe ich mir gesagt, boah, hätte ich jetzt Bock zu, bin ich rausgegangen, bin einfach spazieren gegangen, 2 Stunden, ne, damit ich die Schritte voll kriege dafür. Und habe mich auch hinterher total gefreut, ne? So, das hätte ich normal nie gemacht. Also ich finde das als Motivation gar nicht so schlecht. Also ich finde das sehr nett, wie Apple das macht.
Die Motivation ist einfach super mit der Watch. Also ich hatte auch eine Zeit lang, wo wir viel gelaufen sind. Da hast du dann irgendwann ein Badge bekommen, so, ja, du hast jetzt einmal bist du um irgendeine Insel gelaufen oder ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie einmal Hawaii oder einmal halb Hawaii. Das war ganz witzig. Also die lassen sich da wirklich was einfallen und motiviert sehr.
Ich finde das total nett, deswegen wollte ich es auch mal erwähnen. Also.
Ja, ja, gerade diese Challenges habe ich dann auch in der letzten Zeit häufiger mal gemacht, auch wenn ich ansonsten nicht so der Aktive bin, aber das habe ich dann auch schon mal gerne gemacht. Bin dann noch eine extra Runde gelaufen oder so, einfach nur um das dann voll zu kriegen.
Das ist auf jeden Fall super. Deswegen wollte ich es mal erwähnen. Guckt euch das mal an. Die gibt es immer wieder, alle möglichen Portale. Vielleicht können wir das sonst auch einführen, wenn ich es mitkriege. Immer wenn es so Sondersachen gibt. Also es gibt sonst natürlich x-tausend Medaillen, die perfekte Woche. Das heißt, das ist eigentlich genau das, was jetzt dieses New Year Eve Event ist. Ne? Also einfach in einer Woche alles voll haben. Es gibt die perfekten Monate. Da musst du den ganzen Monat genau das schaffen. Einen ganzen Monat alles voll. Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Und es gibt natürlich auch das perfekte Jahr. Das ist dann natürlich hart. Da darfst du nicht einen Tag schlänzen und sagen, oh, heute nicht. Das ist schon stabil. Und ja, also super viele, ne? Deine ersten x Kilometer auf dem Fahrrad oder zum Joggen oder auf dem Crosstrainer oder sonst irgendwie, kriegst für x Sachen alles Medaillen. Und wenn man da mal so reinguckt, eigentlich mache ich das zu selten, dann siehst du auch manchmal, was dir noch zur nächsten fehlt. Und dann bist du eigentlich auch motiviert und sagst, oh, der muss ja jemand was machen, dann kriegst du die wenigstens noch, wenn dir noch irgendwie 500 oder 5000 Schritte fehlen für irgendwas oder so. Das finde ich immer total super. Das finde ich immer total nett. Also das finde ich eine gute Sache, dass man da motiviert wird. Und man bekommt ja auch von den Freunden das mit. Da kriegst du ja dann immer so einen Push von wegen, ja, Daniel hat alle Ringe geschlossen. Ja. Das ist gerade, sag ich mal, richtig, zu Zeiten von Corona, wo man viel zu Hause sitzt, gar nicht so verkehrt.
Ja, oder eher andersrum. Sascha hat seine Ringe geschlossen. Ich sehe das häufig.
Demnächst wieder häufiger. Ich wollte mich mal wieder mehr bewegen, deswegen. Ja, das ist auch mein Vorsatz fürs neue Jahr. Aber da kommt man noch zu.
Ja.
Ja, gut, das war es dann auch mit den Apple Watch Challenges. Jetzt zu etwas sehr Untypischem. Und zwar, es gab ein Update für iOS 12, was jetzt erstmal nicht unbedingt untypisch, also ein bisschen untypisch schon, dass Apple rückwärts was update, aber das gab es ja immer mal, wenn es Bugfixes gab. Aber hier geht es nicht um einen Bugfix, sondern es kommt iOS 12, oder es kam iOS 12.5. Also ein Feature-Release. Und das ist ungewöhnlich, dass man Feature-Releases macht.
Wow, ja. Das ist mal was ganz Neues. Ja, was haben sie released?
Ja, die, wie heißt sie denn jetzt? Exposure Notification API, auch für 12.5, also die Corona-Warn-Schnittstelle, nenne ich sie jetzt mal ganz einfach. Die ist jetzt auch in 12.5 verfügbar, das heißt rückwirkend eingezogen in ältere Systeme. Leider funktioniert die App da nicht. Also die deutsche Corona-Warn-App nicht. Also außer sie hätten jetzt ein Update gemacht. Sie hatten heute eins gemacht, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle.
Ich glaube nicht, dass die App für alte OS-Versionen gebaut worden ist. Das hatten sie wahrscheinlich nie eingeplant. Aber das ist auch egal, weil sie haben halt eben ja jetzt seit einiger Zeit auch diesen eingebauten Mechanismus drin, der von alleine funktioniert, wo du die App gar nicht für installieren musst. Und Achso, hat das mal jemand getestet, ob das in Deutschland funktioniert?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt letztens eine Benachrichtigung davon, dass das weiterhin aktiv ist. Aber
Ja.
Also ne, ist immer noch 13.7 bei der Corona-Warn-App.
Ja. Kommen wir gerade mal zu den Details. Ich kann das wahrscheinlich hier tatsächlich testen, denn, und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum sie das gemacht haben, sie unterstützen damit die Geräte, die auf iOS 12 hängen geblieben sind. Und das waren nämlich tatsächlich einige, nämlich das iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, natürlich die Plus-Varianten und den iPod Touch 6. Generation. Das heißt also, da sind einige Geräte nachgelaufen. Das iPhone 5S ist ja sehr gut verkauft worden und die 6er natürlich auch. Ne? Also es gab tatsächlich, in meinem Fall gab es tatsächlich auch eine Anfrage aus der Familie, ob man die Corona-Warn-App, als die kam, nicht auf einem iPhone 6 installieren könnte, was dort noch im Einsatz war. Und das war halt eben bisher leider nicht möglich. Gerade also so Leute, die so Second- oder Third-Tier-Geräte benutzen, die so einfach in der Familie via Hand-Me-Down einfach immer weitergereicht werden, wollten halt eben auch gerne diese Corona-Tracking-Geschichte machen und konnten es nicht. Das war natürlich ein bisschen schade. Und deswegen natürlich umso erfreulicher, auch wenn es jetzt ziemlich lange gedauert hat. Mittlerweile haben wir in der Familie alle abgegradet auf die neueren Geräte, wobei noch in unserem Fall noch genügend zur Verfügung standen, sodass wir da durchreichen konnten. Aber letzten Endes ist es natürlich schön, dass sie denen das jetzt auch ermöglicht haben.
Ich bin gespannt, was das bringt, weil es gibt zwar, also die Schlüsselverteilung funktioniert zwar ohne App, aber ich glaube, die Synchronisation mit den Servern nicht. Das geht ja über die Corona-Warn-App, wenn ich mich nicht ganz vertue. Den Schlüsselaustausch zu den Servern. Und deswegen braucht man noch die App.
Ja, das ist das, was ich mich gerade fragte, wo ich jetzt eben
nicht weiß, ob das... Weil in den Schlüsseln steht überall Corona-Warn.
Ja, also deswegen meinte ich, wir müssten das mal ausprobieren, beziehungsweise vielleicht plant die Bundesregierung da ja auch noch ein neues Release, vielleicht wissen sie das auch, denn in anderen Ländern, wo es keine App gibt, wird das halt eben jetzt von Apple abgefedert, ne, mit so einer Lite-Implementierung, die im Betriebssystem drin ist, ja jetzt seit 14.1 oder was war das, ne? Ist das, glaube ich, mitgekommen. Mhm. Und letzten Endes braucht man dann damit keine App mehr. Das wurde jetzt in Amerika in mehreren Bundesländern ausgerollt. Die haben sich da ja sehr schwer getan mit den eigenen Apps alle. Und das war dann wohl bei Apple auch die Realisierung gewesen, dass sie da keinen Boden gewinnen werden und dann diese eigenen...
Im Grunde ja auch richtig. Wenn das mit dem Schlüsselaustausch irgendwie klappt, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Also muss man mal sehen, die technischen Hintergründe kenne ich jetzt nicht. Ich mache sogar nicht mal den Entwicklern der Corona-Warn-App irgendeinen Vorwurf, weil es war nicht abzusehen, dass die Rückwärtskompatibilität entsteht. Absolut nicht. Und sie haben mit den Frameworks geplant, die sie nutzen können. Das war völlig legitim, dass sie 13.7 als Minimum nehmen, weil auch das Framework 13.7 als Minimum hatte. Sie hätten ja tausende Ausnahmen schreiben müssen. Und dann funktioniert die App nicht, ne? Man weiß ja, wie das ist, dann release die, dann ist sie nicht dafür kompatibel und muss man mal sehen, vielleicht machen sie es noch, keine Ahnung. Ja, genau. Aber
wir hätten uns an der Stelle wahrscheinlich genauso entschieden.
Ja, genau, das meinte ich damit. Genau. Also man darf ja immer nicht vergessen, also in dem Falle, die haben ja eine App geschrieben mit einer Schnittstelle, mit einem Framework, was nur ab 13.7 erst verfügbar war. Und genau. Ich baue ja dann nicht rückwärts was zurück, wo die App eh nicht funktionstüchtig sein kann, ne? Und auch nie gesagt wurde, dass das noch kommt, und muss dann immer im Code die Ausnahme schreiben, ja, wenn iOS 13.7, und dann lädt sich der einer mit 12 und kann nichts damit anfangen. Das ist ja albern, das macht man ja nicht. Das hat überhaupt gar keinen Wert. Frage ist, wie viel Arbeit es für die ist, das jetzt nochmal rückwirkend kompatibel zu machen, wenn sie nicht zu viel iOS 13 APIs benutzt haben, dann ist es einfach. Wenn sie sehr viel 13 genutzt haben, dann ist das richtige Arbeit.
Genau, und das kann man jetzt, ohne in den Source Code geschaut zu haben, was man ja wohl kann, ne? Es war ja, glaube ich, offengelegt worden, aber wir haben uns jetzt nicht die Mühe gemacht, reinzuschauen.
Ja, dann gucke ich mir das sogar mal an.
Und könnte man aber mal schauen. Ja, wenn du Langeweile hast,
schau mal rein. Langeweile habe ich nie, aber ich schreibe es mir mal auf, weil es interessiert mich.
Okay, gut. Wo wir schon bei iOS-Versionen sind, da gerade noch Zahlen, die ja immer spannend zu sehen sind, hatten wir jetzt einige wochenlang nicht berichtet, und zwar den Verteilungsstand für iOS 14, waren jetzt hier aktuelle Zahlen gerade wieder gekommen, und zwar iOS 14 ist jetzt auf 72% aller Geräte installiert. Das ist, glaube ich, auch in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt. Vielleicht sind das die Geräte, die nicht Vintage sind oder sowas. Und letzten Endes sogar auf 81% aller Geräte der letzten 4 Jahre. Diese 2 Zahlen gibt Apple immer raus, wenn man sich das in den App Store-Statistiken anschaut. Und ja, haben sie gute Zahlen erreicht, wollte ich damit sagen.
Ja, das
dieses
schon
Jahr, ordentlich. Wieder einen spürbaren Rekord auch, deutlich besser wieder als iOS 13 letztes Jahr.
Ja, das ist schon ordentlich.
Ja, genau, kann man sich sehr fröhlich schätzen. Das ist ja in der Vergangenheit immer wieder so ein Thema gewesen, dass die Leute Angst hatten zu updaten, weil die ersten Versionen so instabil gewesen sind. Das haben sie dieses Jahr, glaube ich, ganz gut gemanagt. Ne? Man hat weder in der Presse gehört, dass die Version Punkt 0 oder Punkt 1 so super instabil wäre, dass man sie nicht installieren sollte. Nee,
also sie haben die Stabilität, finde ich, ganz gut hinbekommen. Ich glaube auch viel durch den Punkt, dass sie nicht mehr alles auf einmal rausbringen. Wenn man mal zurückdenkt an iOS 7, 8 und sowas, da kam ja mit der 8.0 in der Regel fast alles an Funktionen. Da haben sie selten was in der 8.2 oder sowas verschoben. Das war immer sehr, sehr selten. Und das haben sie jetzt scheinbar, was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde, gesagt, machen wir Schritt für Schritt. Wenn es fertig ist, ist es fertig, dann bringen wir das auch erst raus. Und dann gibt es halt eine 14.2, 3, 4, 5, 6. Mir ist ja völlig Keks. Dafür funktioniert es dann auch. Und das, finde ich, ist auch der bessere Lösungsansatz. Natürlich sollte es nicht immer so laufen wie damals bei Apple 2, dass es einen Tag vor der WWDC dann doch endlich mal rauskommt, was ich ein Jahr vorher angekündigt habe. Das war aber mit Sicherheit auch nicht in Apples Sinn. Also da ist halt tierisch was schiefgelaufen. Aber generell finde ich das eine gute Herangehensweise, weil wichtig ist, dass dein System sauber läuft. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Ne? Nicht, dass die Funktionen von Tag 1 da sind, sondern dass ich mich auf mein Gerät verlassen kann. Das ist mir persönlich wichtig und den meisten Leuten, die ich kenne. Und wenn so eine Funktion wie jetzt hier Pro Raw oder sowas ein bisschen später kommt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich glaube, sie haben da einfach die Strategie geändert. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ein bisschen. So. Aber das wurde ja auch mal angekündigt. Entschuldige, Thorsten.
Genau, die haben die Qualität jetzt wieder erhöht. Und das war ja eigentlich auch die einzige Schwachstelle, die sie in der Vergangenheit dann wieder aufgemacht haben. Und die haben sie jetzt wieder geschlossen, sehr gut sogar.
Also die Release-Qualität, ja, genau. Ne? Also was sie veröffentlicht haben, da gucken sie jetzt, dass das ordentlich
ist.
Ja, genau. Was natürlich schade war, dass es nicht so war, aber natürlich ist es die richtige Lösung.
Durchaus.
So oder so, ne? Also sie sollten nur Sachen releasen, die fertig sind, fertig und nicht nur Anführungsstriche fertig, und das ist halt eben nochmal ein großer
Unterschied. Crash hat ja damals angekündigt, dass es Änderungen geben wird, und das haben sie ja scheinbar umgesetzt, und wie gesagt, das scheint ja zu funktionieren. Ich bin da sehr zufrieden.
Mhm. Ja. Ja, genau.
Ja, und es hört auch mit den Versionen nicht auf. Wir haben auch jetzt, nachdem dann alle 14.3er fertig sind, haben wir jetzt auch neue Betas. Und da kommt...
Ja. Ja, also ganz kurz huschte mein Gedanke durch den Kopf. Ah, guck mal, der Release-Candidate ist da. Ich kann auf den Release-Train wechseln. Und dann habe ich einen Tag gehadert und jetzt ist schon wieder die nächste Beta da. Ja, also da muss man dann immer aufpassen, wenn man da aussteigen möchte, rechtzeitig das Profil zu löschen. Das nur als Anekdote. Ansonsten, es geht halt eben genauso, wie wir gerade gesagt haben, gleich weiter. Und jetzt kommt gleich wieder die Punkt 4. Sie haben also wieder einen Release-Train-Wechsel gemacht, sind jetzt auf dem D-Train und werden da wahrscheinlich wieder einige neue Sachen drin haben, die sie vorher nicht hatten. Ist gerade eben erst gekommen, wissen wir natürlich, wie so üblich, weiterhin keine Details.
Gibt keine Details bis jetzt. So, alles mit 14.4 bis auf WatchOS, da sind wir bei 7.3. Und der Rest wird sich dann noch vielleicht bis zur nächsten Folge oder sonst mal klären, was es da gibt.
Ja, wie so immer werden wir darauf eingehen.
Jo, dann kommen wir schon zu unserer diverse Sektion.
Unserem, jo, der Sammler.
Genau, unser gesammeltes Kuddelmuddel. Fangen wir an mit Microsoft Office, ist jetzt nativ für die M1 Macs da. Was sagt der M1-Besitzer? Macht das Microsoft Office deutlich besser?
Nö. Ja.
Also wir
aber es läuft jetzt nativ.
Genau, es läuft nativ, es läuft wahrscheinlich auch schnell auf dem M1, aber es ist und bleibt halt Microsoft Office.
Ja gut, also Office war nie schnell performancemäßig, deswegen macht es jetzt auch keinen schnelleren Eindruck. Mehr kann ich jetzt innerhalb von 2 Minuten testen auch nicht sagen. Momentan brauche ich jetzt Word gerade nicht aktiv, deswegen kann ich vielleicht später da nochmal berichten. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus. Es war auch vorher nicht auffällig. Ja, ne? Also die Rosetta 2-Variante, die lief, war auch nicht langsamer. Ne? Das ist nicht weiter aufgefallen in dem Sinne. Einfach nur jetzt schön, dass sie nativ dort angepasst haben. Das muss man ja Microsoft positiv anrechnen. Deswegen habe ich es auch aufgeschrieben, weil ich das mal so sagen wollte, weil sie jetzt einer der ersten von den großen Anbietern sind, die mit M1 Nativ-Support jetzt gekommen sind, während die anderen sich da eher ein bisschen bitten zu lassen scheinen. So wie das leider bei solchen Sachen oft ist. Und Microsoft ist da ja wirklich so eine die Speerspitze, die solche Sachen tatsächlich eher schnell liefern. Und das wollte ich mal einmal lobend erwähnen an der Stelle. Darf man ja auch mal.
Ja. Ansonsten gibt es ein bisschen überraschende Neuigkeiten. Aber Neuigkeiten von der Cydia-Front. Für alle, die das...
Gibt es sie überhaupt noch?
Ja, scheinbar. Also für alle, die das, wir das nicht kennen, das ist damals der Jailbreak App Store quasi gewesen. Und und zwar verklagen die die Apple wegen wegen einer Monopolstellung, weil sie ja nun mal nur einen App Store haben und werfen ihnen dadurch Geschäftsschädigung vor. Was ich interessant finde nach so langer Zeit. Irgendwie, ich meine, sie hatten das wohl schon mal versucht. Sie haben jetzt nur die Hoffnung, mehr Erfolg zu haben, weil Apple ja sowieso mit dem ganzen Antitrust-Gedön ein bisschen im Vordergrund steht. Ja, finde ich, ist nicht viel diskutierenswert. Das ist halt ein Gerichtsverfahren und irgendwer versucht da wieder, weiß ich nicht, irgendwie, ja.
Ja.
Auf diesen Mecha-Train mit aufzuspringen.
Genau. Also sie scheinen da einfach auf den aktuellen Zug wirklich damit aufspringen zu wollen und das so ein bisschen was irgendwie so mehrere Schläge in dieselbe Kerbe, ne, brechen dann auch manchmal durch. Wobei ich nicht glaube, dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise Aussicht auf Erfolg hat, denn wohlgemerkt geht es hier darum, dass Apple halt eben seine eigene Plattform entschieden hat, nicht als offenes System, sondern als geschlossenes System zu machen. Das hatten wir ja auch alles bei Epic schon mal diskutiert. Und letzten Endes geht es hier darum, alternative Stores durchzusetzen. Und das werden sie natürlich genauso wenig durchgesetzt bekommen, wie Epic das durchgesetzt bekommt, weil das ist halt eben ein Plattformbetreiber. Und wenn der Plattformbetreiber sagt, ich mache meine Plattform zu, dann ist sie halt eben zu.
Das ist ja auch das ist ja der Owner, der Erfinder und damit.
Genau.
Ne? My house, my rules. Und, ganz einfach.
Richtig. So, und prinzipiell spricht da ja eigentlich auch nichts dagegen, solange sie alle zu fairen Konditionen auf die Plattform lassen oder alle zu denselben Bedingungen auf die Plattform lassen, nicht zu allen Bedingungen zwingend. Also es geht eigentlich ja bei den potenziellen Antitrust-Themen, die jetzt gerade diskutiert werden, nicht darum, dass Apple zwangsweise jetzt irgendwie andere Stores erlauben soll. Ne? Das Ganze ist ja immer noch ein Geschäftsmodell und erlaubterweise auch ein Geschäftsmodell. Ne? Niemand sagt, dass Apple da kein Geld mit verdienen darf. Es sind ja immerhin ihre Geräte, ihre Software, also dürfen sie da auch drauf machen, was sie wollen. Aber sie müssen halt eben dort Konditionen und Möglichkeiten zulassen, die den Geschäftsbetrieb von anderen Leuten natürlich möglichst freigeschaltet in dem Rahmen, wie das dann sinnvoll möglich ist. Und das ist eigentlich
genau, sie müssen eigentlich jedem dieselbe Chance lassen. Und das tun sie im Grunde auch. Und lassen wir mal das ganze Antitrust-Verfahren laufen, gucken, was passiert. Das ist halt wieder so ein, ich möchte mich noch mal in Erinnerung rufen und noch mal hier schreien, ich bin auch noch da. Deswegen ein bisschen schade,
richtig,
ein bisschen trauriges Ende eigentlich. Aber gut.
Ja, deswegen auch eben mein Kommentar. Ich habe mich gewundert, dass es überhaupt diesen Betreiber von Cydia überhaupt noch gibt. Ich dachte, die hätten schon lange, den Store hatten sie ja vor einiger Zeit schon geschlossen, wenn ich mich das so aus dem Hinterkopf richtig erinnere, weil es gab ja auch jetzt einige Zeit lang immer wieder keine zuverlässigen Jailbreaks und so, weil Apple die auch sehr schnell zugemacht hat, wenn sie kamen. Und das war ja damals ganz am Anfang, war das ja eine ganz andere Geschichte.
Ja, das stimmt.
Das will ich jetzt nicht komplett aufrollen, aber da gab es halt eben dann diesen Cydia Store und da konnte man dann halt eben so alles Mögliche an Extensions laden, die man von Apple nie bekommen hat und viel Kram.
Seitdem hat Apple viel aufgebohrt und viel gemacht am System. Die Updates kommen viel regelmäßiger, wie du schon sagst, damit ist auch viel schneller zu. Das ist einfach gestorben, weil Apple vieles auch übernommen hat. Ich denke auch viel inspiriert wurde dadurch, das darf man immer nicht vergessen. Viel vielleicht auch gesehen hat, was den Leuten fehlt. Das denke ich schon. Aber es war auch immer ein gigantisches Sicherheitsrisiko.
Ja, genau. Das abschließend dazu noch zu erwähnen, also das war immer das Problem und das wird es auch weiterhin sein. Ein Jailbreak zu installieren bedeutet, den Sicherheitsmechanismus von iOS in irgendeiner Art und Weise auszuhebeln und damit dann letzten Endes das Installieren von Fremdanwendungen zu erlauben. Und das muss ein fortwährendes Thema sein. Man kann das nicht einfach einmal ausschalten und dann wieder einschalten, sondern das muss dann schon ausgeschaltet bleiben, weil iOS lehnt ansonsten halt eben das Ausführen solcher Anwendungen ab, die von Fremdzertifikaten signiert sind oder nicht signiert sind. Und das heißt also, das ist immer der Kompromiss, dort ein komplett unsicheres System zu haben und letzten Endes dann auch Scheunentore aufzumachen, wo man sich nicht bewusst darüber ist, dass man sie aufmacht, zum Beispiel Kommandozeilenzugang aufzumachen, was in der Vergangenheit häufiger der Fall gewesen ist, dass man quasi remote auf das System kommen konnte, wenn man das Root-Passwort kannte, was standardmäßig natürlich ein und dasselbe war, weil man es eigentlich bei iOS überhaupt nicht triggern konnte.
Ja.
Und solche Geschichten. Ja, okay. Also nicht die Empfehlung, sich das anzuschauen. Ich glaube, es gibt es auch, wie gesagt, gar nicht mehr, aber nur gerade die Erwähnung, dass die da jetzt mit der Klage unterwegs sind. Muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, ich sehe da keine großen Chancen. Zu noch was anderem, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, dass es noch da ist.
Ich weiß nicht mal, was es ist. Deswegen darfst du das gerne vorstellen.
Ja. Ja, also die ferne Erinnerung, ich musste auch lange nachdenken. Ich las hier irgendwie Music Memos Discontinued. Und dann dachte ich mir, Music Memos, war das sowas wie Sprachaufnahme? Ja, genau. Apple hatte 2016 mal mit viel Bramborium und Tamtam eine Memos-App für Musiker vorgestellt, wo die dann ihre musikalischen Ideen drin aufzeichnen sollten. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern.
gar nicht.
Ist tatsächlich eine der wenigen Apple-Apps, die ich nie installiert habe, weil ich halt eben kein Musiker bin und dort einfach gar keinen Bedarf nach habe, sowas aufzuzeichnen. Und es gibt ja standardmäßig schon die Voice-Memos-App, die vorinstalliert ist auf iOS. Also ne, warum da extra nochmal eine spezielle App für installieren. Ja, und genau das scheint jetzt irgendjemand auch gesagt zu haben. Vor allen Dingen auch die Kunden, die die App wohl wahrscheinlich nicht installiert haben werden, denn sie haben sie jetzt discontinued. Okay. Und die offizielle Empfehlung von Apple in der Mitteilung bezüglich dieses Abschaffens der App ist, man soll doch die Voice Memo App benutzen.
Ja gut, Tada. Die haben sie auch reichlich überarbeitet. Ist ja dann nicht verkehrt.
Genau. Richtig, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, also ein kleines bisschen Recht gehabt haben sie vielleicht damals schon, weil die Voice Memos App hat damals nur mit AMR-Codec aufgezeichnet, also so mit Telefoniequalität eine ganze Zeit lang. Das ist allerdings jetzt auch schon seit 2 Jahren oder sowas besser gewesen, dass man mit höherer Qualität aufzeichnen konnte. Mittlerweile machen sie da ja jetzt sogar hier fancy Audio Processing und so in der 14er Version. Das kann man sich übrigens auch nochmal anschauen, wen das interessiert. Das ist ganz fancy geworden. Ja, und in dem Sinne macht es jetzt wahrscheinlich einfach gar keinen Sinn mehr, noch
also ich find,
die Music-Memos noch zusätzlich zu haben.
Ich finde bei der Sprach-Memo-App total praktisch, dass die den Ort dran schreiben, wo du aufgenommen hast. Das hat mir schon das ein oder andere Mal geholfen. Und an sich eine gute App. Die andere kannte ich nicht, von daher keine Ahnung. Aber die nächste kenne ich, beziehungsweise ja doch die App sowieso, aber auch die Funktion hatte ich drüber gelesen, und zwar Apple Music hat jetzt animierte Albumcovers. Ich hatte da nur ein Video, ein kleines oder ein Animation von gesehen. Geil sah das ja aus.
Mhm. Ja, richtig. Momentan scheinbar wirklich nur in diesem einen einzigen Album drin, und ich hatte bisher keinen Link dazu bekommen, deswegen musste ich mir das nur als GIF anschauen bisher. Aber ja, irgendwie, sie haben irgendwie sich den Spaß gemacht, animierte Albumcover jetzt einzubauen. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt wie bald jeder unterstützt.
Ja, eine nette Idee, finde ich.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Ja, dann gab es einen kleinen Bericht zum ARM-Vergleich, und zwar M1 gegen, oder was heißt gegen, ja doch eigentlich gegen Windows auf ARM. Also sprich gegen das Surface Pro X oder wie das Ding heißt. Und
heißt es X oder 10 bei Microsoft?
Surface Pro 10, ja, oder X. Ja.
Und whatever. Wunder, Windows steht ganz hinten an. Also die laufen in einer ganz anderen Welt. Die Geräte sind, also im Grunde sind sie meiner Meinung nach gar nicht vergleichbar von der Leistung. Ja, also das eine ist ja, ich wette, die Apple Watch ist schneller, wenn man ihr macOS installieren würde. Also es war schon sehr brutal.
Das ist eine Ansage. Ja,
also war schon sehr brutal, ganz kurz, um ja nicht nur hypothetisch zu sprechen. Ich will mich da nicht ewig dran aufhalten, aber nimm mal ganz kurz Single-Core-Prozessoren, also Single-Core-Leistung. Vom M1 ist man ja in der Regel 1730. Die hatten drei Geräte im Test, die hatten noch einen mobilen HP da drin, den lasse ich jetzt aus. Also 1730 für den M1, Vergleich der Surface 731. Ne? Also jo. Ganz andere Welt. Multicore macht das Ganze nicht viel besser, sondern noch viel, viel schlimmer. Da liegt das Surface bei 2734 und der M1 bei 7454. Ja? Also gut viermal schneller. Ne? Nur mal so kurz die Zahl, dann haben sie einen Vergleich mit Handbrake und einem Video-Encoding von 4K auf HD, bei alles im H265 Codec, also dem HEVC, High Efficient Video Codec, ja. Einmal in der Video-Toolbox, da hat das MacBook 326 Sekunden gebraucht. Ich hoffe, es sind Sekunden. Hoffen wir es mal.
Ja, wahrscheinlich. Aus. Etwas Größeres.
Ohne Toolbox. Also Toolbox heißt, es geht direkt über den Hardware-Encoder. Ne? Deswegen gibt es immer diese Apple-Video-Toolbox. Ohne Toolbox, sprich dann auch mit variabler Bitrate und sowas, brauchte das MacBook 1400 Sekunden. Und jetzt das Surface 9571. Ja, also nur mal so, das waren jetzt so Vergleiche mal. Ist ganz nett. Interessanterweise kein Akkuvergleich, der hat mich auch mal interessiert, aber dass die M1 Macs brutal sind, war uns ja so schon klar. Ich wollte damit nur noch mal zeigen, es reicht nicht, einen ARM-Prozessor zu nehmen, den irgendwo reinzukleben und zu seinem Betriebssystem draufzukleben. Das ist nicht alles. Mhm. Also da steckt schon ganz schön was hinter. Das ist nicht mal eben hier Jupel, die du, ich nehme einen ARM-Mac statt einen x86-Prozessor und das war's. So ist es nicht.
Ne? Ja. Nass gemacht haben sie da, würde ich sagen.
Unglaublich, ne? Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also wenn du die Daten siehst, würde ich ja sagen, auf dem Surface kannst du gar nicht arbeiten. Das muss ja brutal ARM sein.
Ja, das muss ich widersprechen. Du kannst darauf normal arbeiten.
Okay.
Ja gut. Ich hab das ja damals meinem Vater geholt und für ganz normale Standardanwendung alles super. Klar, das ist natürlich kein Biest für Videobearbeitung oder so.
Okay.
Ja, gut, also jetzt vergesst nicht, dass wir solche Werte vor 10 Jahren auch nicht gehabt haben. Ne? Ja. Also von vor 10 Jahren konnten wir auch arbeiten.
Das war ja jetzt auch nur Spaß, ne? Ein bisschen übertrieben. Aber es ist schon brutal. Und wie gesagt, ich wollte nur damit mal hervorheben, dass dass es nicht reicht, einen ARM-Prozessor zu nehmen und zu sagen, damit sind wir 10-mal schneller. Das ist nicht die ganze Kunst der Geschichte, die Apple da gemacht hat.
Ja, Gesundheit. Wobei halt eben, ja,
danke.
Wobei der, also dieses ein ARM-Prozessor drin haben ja sowieso immer relativ ist. Ne? Also ARM hat ja vor allen Dingen auch eine sehr große Bandbreite an Prozessoren, sehr kleine Prozessoren im Angebot. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Ne? Also das muss man dann an der Stelle nochmal dazu sagen. Aber gut, das ist jetzt auch so ein Applications-Prozessor, den Microsoft da drin hat. Den kann man natürlich schon rechtmäßig vergleichen. Genauso wie man das iPad mit dem Surface 10 dann auch vergleichen darf. Ne? Und letzten Endes sind die halt eben, das war ja auch bei den iPad Pros schon der Fall, ne? Einfach dramatisch viel besser performancemäßig. Und das ist natürlich bei dem M1 dann besonders extrem zu sehen.
Also ja. Apple macht da schon viel Magic. Das ist schon, und man kann jetzt in dem Fall auch nicht sagen, sie machen Hardware und Software. Das ist ja beim Surface auch, dass Windows quasi beides macht. Und deswegen kann man auch da sagen, auch das ist nicht immer alles. Das muss halt auch ordentlich funktionieren und das muss gut gemacht sein. Und das zeigt mal wieder, was Apple da an Leistung macht. Das ist schon beeindruckend.
Genau. Also da haben sie schon enorm vorgelegt. Das kann ja nur entsprechendes Investment in Hardware- und Softwareentwicklung gewesen sein an der Stelle, wo auch jetzt konkret da Microsoft Probleme zu haben scheint, kann ich natürlich jetzt aufgrund der Analyse nicht sagen, aber sie werden wahrscheinlich einfach bei beidem hinterher.
Ja. Genau. Ja, ja, gute Überleitung von.
Schön, die Zahlen zu sehen.
Eine gute Überleitung von hinterherhinken habe ich jetzt gerade nicht, aber ja. es gab einen netten Tweet und zwar mit der Aussage: Gibt es was Verlogeneres? Und zwar geht es da um eine Zeitungsanzeige von Facebook, die sich über die Apples Datenschutz-Thematik beschwert.
Ja, das ist ja nichts Neues.
Das ist nichts Neues, genau. Das ist ja eigentlich Standard, aber. Ja, sie stellen sich da wieder als Kämpfer für die kleinen Unternehmen dar und dass Apple die quasi alle kaputt macht. Mit dem, ja. Also denen keine Chance lässt. Die Fairness wäre nicht da. Und warum verlogen? Also die Aussage ist ja jetzt nicht von mir, sondern von demjenigen, der das getweetet hat. Aber ich drücke mal so aus, ich unterstütze die, die Aussage. Und zwar, weil. Das ist total scheinheilig, um ehrlich zu sein. Also kann mir einer erzählen, was er will, aber Facebook geht es mit Sicherheit nicht um die kleinen Betriebe, sondern um seine persönlichen Werbeeinnahmen, die wegbrechen. Das ist alles.
Richtig, genau. Da ging es auch letzten Endes drum, dass sie in der Argumentation nicht aufhören, dass sie das finden, dass das ungerecht ist, sondern dass sie sagen, das ist doch für die kleinen Entwickler und Nutzer unserer Plattform, das ist so ungerecht, die werden 60% ihrer Umsätze einbüßen, dadurch, dass sie unspezifische Werbung schalten müssen. So, und das ist halt eben jetzt Vorschieben falscher Tatsachen. Ich würde nicht behaupten, dass das jetzt dann arme, kleine Einzelentwickler und Studios und was weiß ich was, Werbetreibende da jetzt so wahnsinnig dramatische Einschränkungen zu erwarten haben. Ich erwarte eher, dass Facebook so dramatische Einschränkungen zu erwarten hat und dass sie sich deswegen versuchen, mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, wie sie das ja in der letzten Zeit auch schon getan haben und das jetzt als scheinheiliges Argument vorschieben. Das, und das ist das Freche.
Genau, da gehe ich auch schon von aus, dass das ist nicht in Ordnung. Lasst euch da nicht selbst vor den Karren spannen. Facebook hat sonst auch nie was für die kleinen Unternehmen getan. Und das tun sie genauso wenig jetzt.
Für die Nutzer auch nicht.
Genau, für die Nutzer auch nicht. Also das ist alles egal. Was da kommuniziert wird, ist in der Regel immer ein bisschen
Ja, vor allen Dingen, da ist ja nicht nur diese Zeitungsanzeige, sondern die scheinen da eine richtig große Kampagne aufzuziehen bei Facebook für Business. Also da werden halt die ganzen kleinen Händler dargestellt und auch mit Videos erklären die sich, dass ihre ganzen Einnahmen wegbrechen, weil sie halt keine zielgerichtete persönliche Werbung mehr machen können mit diesem neuen Tool von Apple, mit dem App Transparency Framework. Sehen wir ja eigentlich nicht so, weil jeder kann selber entscheiden, möchte er die personalisierte Werbung oder nicht. Und das ist dem Nutzer zu überlassen. Bisher kann er sich da gar nicht wehren. Jetzt hat er die Möglichkeit, einen Schalter zu setzen. Und dabei ist es dann auch wieder möglich, dass die Unternehmen ganz normal ihre Werbung schalten können und es auch die richtigen Personen erreicht. Aber der Endanwender hat selber die Möglichkeit, das zu aktivieren. Genau. Genauso wie du sagst, ich möchte keine Werbung in meinem Briefkasten, kannst du jetzt auch sagen, nee, ich möchte keine Werbung in meinem Handy
haben. Genau, und ich finde, man muss das auch immer mal aus der anderen Perspektive sehen. Natürlich ist das ein bisschen ungünstig für Kleingewerbetreibende, aber erstmal gab es Kleingewerbebetreibende auch schon vor Internetwerbung und Tracking über 1000 Seiten hinaus. Ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, diese ganze Gegenarbeit seitens Apple und anderer Institutionen gibt es ja nur, weil das A, tierisch ausgeartet ist und unglaublich missbraucht wird. Das darf man ja nicht vergessen. Wir reden hier nicht über den Kleinhändler, der mal irgendwo anzeigt, ey, den Schraubenzieher habe ich auch oder keine Ahnung, bei mir kannst du auch das und das noch kaufen. Sondern es geht darum, dass Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, Sondergleichen von Facebook. Natürlich kann der Einzelhändler nichts dafür, das brauchen wir nicht diskutieren, aber das ist ja der Grund, warum dagegen vorgegangen wird, weil diese Marktmacht und auch diese Wissensbasis schlichtweg unglaublich missbraucht wurde und wird, nicht nur wurde, wird, und das ist ja das Problem, deswegen wird ja dagegen vorgegangen, nicht, Facebook ist ja kein liebes Unternehmen, was uns alle so gerne hat und möchte, dass wir unsere alten Freunde wiederfinden und am besten mit denen in Kontakt bleiben, ganz einfach. Also stellen sich zwar gerne dar, aber das ist ja nicht der Grund, sondern es werden ja Daten geklaut bis zum geht nicht mehr und weiterverkauft. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht das Problem der Unterdrückung des Weiterverfolgens, sondern dass es so dargestellt wird, dass Privatsphäre und der Schutz der persönlichen Daten was Schlimmes ist. Und das ist es nicht. Facebook hat einfach immer alles geklaut, gemacht, wo sie nur konnten, das nie offen kommuniziert und das und jetzt wundern sie sich, wenn dann Unternehmen sagen, weißt du, uns reicht's. Und natürlich ist der Kleingewerbebetreibende, der, sag ich mal, der den Arsch gekniffen ist, aber weil Facebook Scheiße gebaut hat, nicht weil einer jetzt dagegen angeht und sagt, wir wollen das nicht mehr.
Ich würde aber auch diese Aussage bezweifeln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 60% Umsatzverluste damit zu erwarten wären, wenn ein bisschen unspezifischere Werbung beziehungsweise etwas weniger Kreis der Leute vorhanden wäre, weil ein paar mit Opt-out ausgestiegen sind. Das ist halt eben genau der Punkt, ne, was du gerade schon sagtest. Also das eigentliche Thema ist hier Datenschutz gegen Werbetreibende. Also jetzt im Allgemeinen gesagt. Und klar, das wird etwas unspezifischer beim Targeting, wenn sie nicht alle voll datenkrakenmäßig erfassen können. Aber wir wollen auch nicht datenkrakenmäßig erfasst werden. Und das ist halt eben dann auch genau der Punkt, wo es jetzt eine Abwägung zu treffen gibt. Und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, da jetzt die armen kleinen Leute vorzuschieben, die ja dann da ab und an mal für ein paar Cent Werbung schalten, sondern es geht halt eben um das große Ganze. Und das ist halt eben scheinheilig, wenn man das vorschiebt.
Ja, das ist genau das Ding. Also nicht vergessen, den falschen Weg hat Facebook eingeschlagen, indem sie einfach alles geklaut haben, was sie nur konnten. Das war der falsche Ansatz. Gegen ein seriöses Targeting für Werbung hätte, glaube ich, niemand was. Aber dafür brauchen sie nicht mal meine persönlichen Daten, sondern also wissen, wer ich bin, um mir persönliche Werbung zu schalten. Sondern da würde eine völlig anonymisierte ID auch vollkommen ausreichen, dass sie wissen, was ich sonst habe. Aber gut, das hat man schon in vielen Dingen oder viel diskutiert. Lasst euch da nicht verwirren, nicht vor den Karren spannen. Bildet euch da mal eine eigene Meinung, was da richtig ist. Ich bin der Meinung, Facebook ist der tierisch den falschen Weg eingeschlagen hat und es ist nicht falsch, dagegen jetzt was zu unternehmen. Das ist wichtig und auch richtig.
Ja, Und sie sind jetzt gerade wie so ein zickiges Kind, was sich gerade irgendwo im Laden beim Einkaufen jetzt gerade auf den Boden geworfen hat und jetzt am Hin- und Herwinden ist und sagt, ich will aber, ich will aber, ich will aber. Genau. Wo die Eltern dann irgendwann sagen, whatever.
Ist doch klar, das ist ihr Businessmodell und das wollen die natürlich verteidigen. Ist ja auch nachvollziehbar.
Also ja. Von daher. Ja. Aber das sind die am ehesten einen Knall vor den Latz bekommen jetzt. Ne? Die haben ja jetzt gerade in Amerika die große Ermittlung gegen Facebook aufgemacht. Ne? Fast alle Bundesstaaten haben sich da zusammengeschlossen und die FCC, glaube ich, auch noch, um da jetzt irgendwie ein Antitrust-Verfahren gegen die zu machen. Das heißt also, die sind jetzt am ersten dran. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt laufen wird. Da wird ja schon von auch Zerschlagung zum Beispiel gesprochen bezüglich der Messenger-Dienste, wo sie monopolistische Bestrebungen haben, was sie ihnen da vorwerfen. Und so weiter und so fort. Kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber habe es zumindest überflogen. Und das wird bestimmt spannend. Definitiv, ne? Weil Facebook ist so eine derer, wo ich mir sicher bin, dass was passieren wird. Auf jeden Fall.
Ne? Ja, kann ich weitermachen. Sehr gut. Ich wäre jetzt ab zum Rauschmeißer gegangen dann. Und ja.
Weiter zum Rauschmeißer. Genau.
Und zwar der Apple CFO Luca
Maestri.
Gut. Und Johnny Ives sind neben Stefano Domenicali Kandidaten für den CEO bei Ferrari. Ja, das ist ja mal interessant.
An der Stelle vielleicht gerade erstmal vorausgesagt, also der bisherige CEO von Ferrari, das ist Louis Camilleri, kannte ich auch noch nicht, ist jetzt gerade zurückgetreten per sofort, habe das jetzt auch nicht verfolgt, das habe ich jetzt nur in dem Kontext gesehen und in dem Zuge ist also dann jetzt Ferrari dort auf der Suche nach einem neuen CEO und da gibt es dann immer so eine Liste, das sagt nichts aus, ne? Das ist so eine Liste, die dann irgendwie von Beratern oder von den Geschäftsführern oder von den Besitzern oder von wem auch immer das letzten Endes dann genau kommt, irgendwie erstellt wird und dann geht man halt eben hin, spricht diese Leute an. Ne? Das heißt noch nichts, das heißt gar nichts. Aber es ist schon ganz lustig zu hören, dass dort zwei Leute, die wir kennen, halt eben draufstehen und das ist einmal Apple CEO Luca Maestri und dann halt eben Johnny Ive, der gute Alte und letzten Endes auch noch der schon angesprochene Stefano Domenicali, der ehemalige Leiter vom Formel 1 Rennstall von Ferrari, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so zu Zeiten von Michael Schumacher.
Meine ja, das war die Zeit,
genau. Genau, ne? Wo der auch bei Ferrari gewesen ist. Kann ich mich zumindest dann dran erinnern und glaube auch noch später, also lange da ja sehr erfolgreich gewesen und die drei stehen da wohl auf der engeren Auswahlliste und da musste ich dann so ein bisschen schmunzeln.
Ja, ne? Ich habe von vornherein gesagt, schon in der Vorbesprechung, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Johnny Ive da hinkommt, also bei den Tifosis, bei Ferrari, kein Italiener als CEO kann ich mir nicht vorstellen. Das würde mich sehr überraschen. Ich kann mir das aber nicht vorstellen.
Vor allen Dingen, Johnny hat es schon gerade selbstständig gemacht. Warum soll der wieder zurück in die Firma gehen?
Das stimmt auch wieder.
Ja. Ja, gut. Also die Frage wäre dann, ob jetzt der Posten des CEOs wirklich der richtige wäre für so jemanden wie Johnny Ive, ne? Der wahrscheinlich eher so ein Hands-on-Design-Typ ist, so wie man ihn immer bei Apple zumindest dargestellt gesehen hat, ne? Der halt eben selber auch im Lab gesessen hat die ganze Zeit und vor sich hingebastelt, aber der natürlich auch als großer Teambuilder bekannt ist und in diesem Sinne vielleicht auch da mit einer gewissen Absicht aus dieser Richtung dort diskutierenswürdig sein könnte. Also hundertprozentig ausschließen würde ich das jetzt nicht, wenn die da entsprechenden Bedarf intern sehen.
Also dass er das kompetenztechnisch könnte, will ich ihm nicht absprechen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das kein Italiener wird. Glaube ich einfach nicht. Aber ist ja nur meine Meinung.
Mhm. Ja, klar. Das ist jetzt auch relativ unreflektiert, glaube ich, weil diese Liste, das ist auch immer nur Gemunkel. Ja, ja. Ne? Also man kann das berechtigt hinterfragen.
Ne? Ja, wir können das ja vielleicht ein bisschen nebenbei weiterverfolgen oder mal gucken, was draus wird. Dann können wir da irgendwann mal ein Ergebnis liefern.
Ja, ich hatte mir an der Stelle lebhaft vorstellen können, wenn Johnny Ive das übernehmen sollte, wie dann die Ferraris in Zukunft aussehen.
Ich glaube, das ist dann nochmal was anderes, Fahrzeugdesign, sind wir wieder ganz woanders, aber ja.
Aber auch eine Herangehensweise,
ja, klar. Oder?
Also man könnte ja auch der Meinung sein, dass Ferrari mal frischen Wind brauchen könnte zum Beispiel.
Ich bin
da nicht drin, könnte man meinen.
Weiß ich nicht, ich glaube, die normale Kfz-Sparte läuft gar nicht schlecht.
Ja.
Glaube nicht, also ich wüsste nicht, dass sie da ein riesen Trubel sind, aber verfolge ich jetzt auch nicht groß. Wenn es um den Rennstall geht, dann, aber dann brauchen sie Ingenieure, die Motoren bauen können und sowas. Also da fehlt es dann eher. Ich glaube, da ist das Chassis nicht das Problem, die Leistung vom Motor beim Rennteam ist das Problem. Aber wir schweifen gerade sehr stark ab. Warten wir es mal ab, wer es wird. Hinterher vielleicht gar keiner von der Liste. Genau. Worauf wir nicht warten müssen mehr jetzt durch den Rausschmeißer, ist dann auch das Ende dieser Folge. Das haben wir dann auch erreicht.
Und auf Weihnachten.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, aber.
Ja, genau, eine Woche noch.
Wir werden uns ja vorher nochmal hören.
Genau, wir kommen noch einmal wieder und dann ist Weihnachten.
Genau, dann gibt es Geschenke. Vielleicht, wenn man artig war.
Richtig.
Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei, auch vor Weihnachten noch. Und ansonsten bleibt gesund. Ich hoffe, ihr kriegt noch alle Weihnachtsgeschenke, wenn ihr sie noch nicht habt. Und ein frohes Fest wünsche ich erst beim nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.